Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, und da sind wir wieder. Etwas verspätet, aber in der dritten Folge, da muss es ja einfach auch ein bisschen Spannung aufgebaut werden. Herzlich willkommen zum Retterview. Heute wieder mit Sprechwunsch und Sammy Split. Luis, du bist dabei.
Ich bin dabei, genau.
Du bist dabei. Nach der Tagschicht haben wir uns extra abends noch für euch hingesetzt, um diesen Podcast aufzunehmen, weil wir einfach genauso wie ihr gespannt sind auf dieses Thema. Es ist wichtig, es ist toll und ihr stellt uns ganz viele Fragen. Es geht um Ausbildung im Rettungsdienst, nicht?
Genau, das haben wir uns heute vorgenommen. Wir behandeln quasi, es ist quasi so die Mutter aller Podcast-Folgen wird das heute, weil wir seit Monaten und Wochen immer Fragen bekommen von verschiedensten Leuten, in verschiedensten Lebenssituationen, wie kommt man in den Rettungsdienst, kann ich mit der und der Qualifikation dahin und wie geht das alles? Und das werden wir jetzt heute alles von Anfang bis Ende einmal abfrühstücken, damit wir dann immer sagen können, siehe Podcast Folge 3 und das dann endgültig geklärt ist.
Ja, wir kauen wirklich heute alles durch. Wir gehen von der Schule über Praktikum, Bewerbung bis hin zur Ausbildung wirklich alles mit euch durch und hoffen, dass dann keine Frage mehr übrig bleibt. Also, aber bevor wir loslegen, was ist in der Woche passiert? Es ist ja wieder viel gewesen. Erstmal hatten wir Luis Weltfrauentag, ja,
genau,
der Montag.
Genau.
Hast du Kolleginnen bei dir auf der Wache?
Ganz viele sogar. Also ich muss auch tatsächlich direkt sagen, also es haben ja viele da, es wurde ja an vielen Stellen darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Weltfrauentag. Und ich muss tatsächlich sagen, was ich so ein bisschen immer so mit so einem bitteren Beigeschmack wahrnehme, auch wenn es nicht böse gemeint ist, ist dieses, ja, also Frauen super toll, auch in der Feuerwehr. Ich kenne so viele Frauen, die machen ihre Arbeit genauso gut wie die Männer. Ich finde das schon so ein bisschen, deswegen haben wir einen Weltfrauentag. Also ich finde nicht, dass Männer diesen Job erfunden haben und wie man ihn ausübt. Ich kann wirklich sagen, und jetzt mal eine Lanze brechen, man merkt keinen Unterschied. So, es gibt Männer, die machen diesen Job schlecht. Es gibt Frauen, die machen diesen Job schlecht. Und es gibt Männer, die machen diesen Job sehr gut. Es gibt Frauen, die machen den sehr gut. Das Geschlecht spielt da wirklich keine Rolle. Kann man überhaupt nicht sagen. Und das wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal als Statement so loswerden.
Auf jeden Fall. Ich meine, es soll ja auch so ein bisschen daran erinnern, dass Frauen ganz lange in solchen Berufen, aber auch in anderen Situationen, Wahlen und so weiter, einfach keine Rechte hatten und die jetzt eben hier fast equal sind. Wo man noch drüber diskutieren kann, aber das ist nicht Thema heute, ist dann vielleicht mal Gehalt, Chefetage. Aber auch da ist ja vieles mittlerweile in der Mache und das finden wir ganz gut. Also, liebe Frauen, auf diesem Wege nochmal, finden wir toll, dass ihr mit uns jetzt hier auch mit dabei sein könnt. Das freut uns. Und ich denke mal, wir haben auch schon ein paar weibliche Hörerinnen. Gruß geht auf jeden Fall an die raus. Ansonsten, du warst im Radio zu hören, also nicht nur im Podcast, sondern jetzt hast du das Mikrofon auch so an der Gurgel noch.
Genau, das war tatsächlich aber jetzt ein ganz kurzer Einspieler nur. Das ist jetzt schon so ein paar Wochen her. Und zwar hat der SWR 3 gerade so eine Rubrik, wo die sämtliche Ausbildungsberufe vorgestellt werden, vom Schreiner über einen Tischler etc. Und da kam man eben auch auf mich zu, meinte, hör mal Luis, kannst du uns so 2-3 Fragen beantworten? Und wie macht man das dann so im Lockdown? Er war echt überrascht und es lief einfach so, dass die sagte, ach weißt du was Luis, hier hat mir ein paar Sprachnachrichten geschickt mit ihren Fragen. Und dann habe ich mich unter eine Decke gesetzt für die beste Mikroqualität mit meinem iPhone und dann auf die Sprachnachrichten per WhatsApp geantwortet. Und ja, das wurde dann im Radio ausgestrahlt und es klang dann wirklich so, als wäre das ein perfektes Interview da in Mainz gewesen. Genau, aber das war ja nicht das Einzige, denn ich habe gesehen, Sammy, du warst nicht nur, ich muss ja sagen, ich habe jetzt die Ehre, die große, große Ehre, mit einem absoluten Weltstar zu sprechen. Das wusste ich nicht. vielleicht, wer es nicht mitbekommen hat, der Christian, also known as Sammy Splint, wurde vom NDR zum absoluten Weltstar erhoben. Erzähl mal, was war also, da los?
Die Übertreibung des Jahrtausends kommt aber nicht das erste Mal vom NDR, tatsächlich auch von anderen Medien schon hier in und um Rostock. Da stand dann Rettungssanitäter oder Sanitäter als Internetstar. Genau, der NDR hatte mich einen Tag verfolgt. Ich habe ein Video gedreht, was noch nicht draußen ist. Und da hat der NDR einfach gesagt, komm, da drehen wir jetzt auch mal mit und haben mit mir dann auf dem Rettungswagen noch ein paar Aufnahmen gemacht und einfach mich nochmal vorgestellt, vor allen Dingen mit der Arbeit auf TikTok und dass das jetzt erfolgreich ist und was wir so machen. Du warst auch mal ganz kurz zu sehen, ganz kurz.
Ach, krass.
Mit den Retterviewen, ja, ja, genau. Die sind durch meine Instagram-Story oder durch meinen Feed durchgescrollt und dann hat man dann gleich deine Fratze gesehen.
Und sehr gut.
Dann so, guck mal, der Louis muss ja auch, ich war ja auch bei dir in den WDR-Beiträgen drin, da musste man ja auch mal sich revanchieren. Nee. Ja, und dann haben wir halt aufgenommen, dann haben sie noch ein bisschen den Dreh aufgenommen. Ich fand es auch ganz gut, dass die Südstadtklinik mit dabei war. Und das hat übrigens nichts mit der RTL Südstadtklinik zu tun. Ja, das ist die Rostocker. Ja, und war auf jeden Fall interessant. Und sie haben es tatsächlich geschafft, mich auch als Rettungsassistenten zu bezeichnen und nicht wie alle anderen Sender als Rettungssanitäter.
Das ist wirklich viel wert. Also es ist ja schon schön, wenn Rettung davor steht. Also meistens ist es ja einfach nur der Sanitäter.
Interessanter wird das ja dann, wenn es nachher um Notfallsanitäter und Rettungssanitäter
genau,
geht.
Genau, dann wird es kompliziert.
Ja, genau, weil der Rettungsassistent ist eben aussterbende Rasse, muss man jetzt ja mal so sagen. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Genau, wir, weiß ich nicht, wenn du jetzt noch irgendwas aus der Woche hattest, also du hast jetzt zwei Tagschichten hinter dir, wie fühlst
genau,
du dich noch?
Genau, ich bin entsprechend durch und die habe ich auch unter Einsatz meines Lebens bewerkstelligt. Nur ganz kurzer Einschub, ich habe nämlich jetzt so ein Pflasterchen um meinen Daumen und zwar muss Medikamente aufgezogen werden und wir haben das ja in so Glasampullen. Ist es Glas? Ich weiß nicht, es ist Glas, ne?
Es ist
und,
Glas, ja.
Die haben Sollbruchstellen, also die laufen dann zum Kopf hin kurz mal, verschlanken die sich und dann kann man die oben so greifen, da ist so ein Punkt, da kann man dann abknicken und dann kann man die perfekt aufbrechen, ohne dass man sich verletzt. Ja, ich weiß, man soll es auch eigentlich mit Tupfern machen, aber man kennt
das ja. Ich wollte gerade sagen, so als Ausbilder würde ich ja schon mal sagen, du, also genau. Was sollen die Leute heute von uns lernen? Du hast es nur mit dem Finger gemacht, ohne Kompresse oder irgendwas anderem.
Mit Handschuh, der hat mich aber nicht wirklich bewahrt davor. Jedenfalls, das Ding ist, ich hatte eigentlich damit nichts zu tun. Ich war das Stühlchen am Holen, da saßen die Kollegen da. Der Kollege meinte, hör mal, Luis, kriegst du die auf? Und ich meine, das ist natürlich für einen Mann so eine Situation, da muss man jetzt natürlich kurz... Da kannst du ja nicht sagen, jetzt nee, kriege ich nicht auf. Deshalb habe ich das mit aller Macht versucht und auch geschafft. Allerdings ist es dann zerbrochen. Also zumindest der obere Teil. Das Medikament konnte man noch verwenden, glücklicherweise. Aber es ist dann in meiner Hand zerbrochen. Da habe ich eine ganz kleine Schnittverletzung. Und habe das natürlich sofort geteilt auf Instagram. Und da haben mir noch ganz viele geschrieben. Erstmal, ja, aber man muss es ja sowieso eigentlich mit hier, mit Watte machen. Aber die Praxis ist ja immer so ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Es haben mir auch sehr viele geschrieben, dass ihnen das auch schon passiert ist. Also ich bin da nicht der Einzige. Ja. Aber ich weiß, ich werde jetzt in Zukunft vorsichtiger sein da an der Stelle.
Na gut, dann sage ich auch noch eine kleine Sache, ganz kleine Sache. Ich habe es ja auch schon geschafft, Nadelstichverletzung. Ne? Mein Kollege hatte eine Flexügele gelegt, die war nicht so ganz richtig gelegt. Liebe Grüße gehen raus an Boris, vielen Dank dafür. Und er hat die Nadel halt wieder entfernt und es war eben noch die Nadel drin und ich sollte ein Pflaster auf den Tupfer legen, um diese blutende Stelle halt ne, ein bisschen abzudecken. Und er hatte aber die Nadel auch in der einen Hand und da gab es eine ganz komische Bewegung von mir und schwupps war die Nadel dann in meiner Hand kurz mal so ein bisschen drinne. Das heißt also so für mich sofort desinfizieren, ne, ausdrücken und dann ab zum Dienstarzt und Blutentnahme und so. Aber Gott sei Dank war alles negativ, alles schön. Ja, kann passieren. Arbeitsunfälle. Gut. So, das Thema ist lang und wird interessant für alle diejenigen. Jetzt aufpassen. Wir fangen an mit unserem Hauptthema.
Genau.
Wo fangen wir an? Schule. Wo fangen wir an in der Schule? Da fängt's an. Da sind auch einige unserer Hörerinnen und Hörer noch. Was für Fächer soll ich nehmen? Wie sind die Abschlüsse? Was soll ich da? Wann soll ich abbrechen? Wann soll ich rausgehen? Ich glaube, darauf kommen wir eingehen. Und ich glaube, bei Fächern fängt's schon mal an. Welche Fächer sollte man vielleicht mal nehmen? Nicht unbedingt abwählen, wenn es dann dahin geht, dass ihr überhaupt abwählen könnt.
Ich glaube tatsächlich, es fängt sogar ganz erstmal bei der Schule, beim Schultyp an. Also wir haben ja verschiedene Schultypen. Gymnasium, Realschule, Hauptschule und dann natürlich diesen Sonderfall Berufskolleg und Gesamtschule. Also es ist so, wenn man jetzt ein Abitur anstrebt, dann stehen einem erstmal alle Möglichkeiten offen. Das erstmal vorneweg. Wenn man einen Realschulabschluss anstrebt, dann stehen einem im Rettungsdienst auch alle Möglichkeiten offen. Kritisch wird es ein bisschen beim Hauptschulabschluss, beziehungsweise der Berufsbildungsreife, so heißt das ja dann am Ende. Und zwar hier ist es so, direkt vorweggeschossen, Hier kann man nicht direkt mit diesem Hauptschulabschluss die Berufsausbildung zur höchsten nichtärztlichen Qualifikation im Rettungsdienst, nämlich zum Notfallsanitäter, beginnen, sondern hier kann man ausschließlich sich zum Rettungssanitäter qualifizieren lassen innerhalb von 4 Monaten, was keiner Berufsausbildung entspricht. Und hier gibt es aber eine Ausnahme, und zwar mit vorgeschalteter 2-jähriger Berufsausbildung, zum Beispiel jetzt eine Lehre, die man gemacht hat oder so, qualifiziert man sich dann eben doch, um dann nochmal die Berufsausbildung zum Notsand draufzusetzen. Das nur so als kurzer Rahmen abgesteckt und da gibt es auch keine Diskutiererei. Es ist auch nicht so, der Rettungssanitäter ist keine Berufsausbildung, er ist auch keine Lehre. Das heißt, man kann nicht den Rettsan machen mit einem Hauptschulabschluss und dann den Notsan irgendwie. Nein, das geht nicht.
Das ging früher mal tatsächlich, ne? Da warst du dann Rettungssanitäter, ja. Hast dann den verkürzten Rettungsassistenten machen können und warst dann Rettungsassistent, aber das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Zusammengefasst im Notfallsanitätergesetz, da gibt es jetzt wirklich einheitliche Strukturen und ich finde es auch sehr gut, dass das auch mal bundeseinheitlich geregelt ist, wie so eine Ausbildung erfolgen sollte. Aber dazu dann nachher mehr, wie die Ausbildung dann aussieht. Da gucken wir uns mal aus Beispiel NRW an, das habe ich mir ausgesucht übrigens, aber wie gesagt, entspannt. Gut, Abschlüsse haben wir geklärt. Ne? Hauptschulabschluss genau. Nur mit 2-jähriger Berufsausbildung, ansonsten Realschule, Abitur, Fachabitur, ja auch, ne?
Ist ja der
auf jeden Fall. Ist ja der Realschulabschluss. Es klappt auf jeden Fall. Könnt ihr Notfallsanitäter machen, Rettungssanitäter, seid ihr mit dabei.
So, genau. Was sollte. Jetzt ist die große Frage, ich falle dem Christian jetzt hier ganz unfreundlich ins Wort gerade. Ich habe vergessen, die Hand zu heben. Wir sehen uns ja nur über online. Die große Frage, was wähle ich in der Schule? Da schreiben mir viele, ich habe damit tatsächlich auch mit unseren Azubis mich beraten etwas, weil ich ja tatsächlich jetzt nicht da von mir konkret sprechen kann. Weil
ich stelle mir das so richtig vor, wie ihr so im Kreis sitzt in der Wache, so ihr Lieben. Ja? Und ich mache einen Podcast demnächst, jetzt muss ich mal hören, wie ihr das so seht. Nummer 1, genau, Nummer 2, Nummer 3.
Es nützt ja nichts, wenn der Christian und ich davon sprechen, denn der Christian wird jetzt sich entsprechend zum Notfallsanitäter qualifizieren lassen, ohne die Berufsausbildung gemacht zu haben. Und ich habe die Berufsausbildung nicht gemacht. Und deshalb fand ich es wichtig, jetzt die zu fragen, die das originär von der Pike auf gemacht haben, so wie es vorgesehen ist. Und die sagten eben, ja, also es würde schon Sinn machen, jetzt im Gymnasium zum Beispiel, wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse mitbringt, da würde sich dann zum Beispiel Chemie oder Biologie so ein bisschen anbieten, weil man so ein bisschen Grundverständnis erlernt von Dingen. Jeder sollte auch einen Dreisatz rechnen können, aber das setze ich jetzt einfach mal so als Grundvoraussetzung voraus, denn Medikamente müssen dosiert werden. Da muss man auch mal ganz kurz im Kopf was überschlagen können. Wie komme ich denn jetzt auf die Dosis? Wie muss ich
also
das verdünnen?
Plus, minus, mal geteilt und genau. Prozentrechnungen wären schon mal zu empfehlen.
Aber es ist nicht so, als ob man das nicht schaffen würde, wenn man das einfach so macht, wie man möchte. Denn das sag ich immer als jemand, der auf dem Gymnasium war, nehmt die LKs, von denen ihr wisst, dass ihr damit die besten Ergebnisse erzielt. Denn nachher wird euch keiner mehr fragen, hattet ihr damals Kunst-LK oder sowas? Also das interessiert keinen. Am Ende zählt der Schnitt. Und natürlich, wenn ihr direkt danach irgendwie ein duales Studium wollt, dann macht es natürlich vielleicht Sinn, sich dann grob in die Richtung dazu vertiefen. Ansonsten, wenn man an die Uni geht oder erstmal eine Pause macht oder so, dann interessiert das eigentlich keinen. Da zählt immer nur der Schnitt am Anfang und irgendwann zählt dann auch nur der Abschluss vom Studium. Genau, deshalb nehmt das, womit ihr auf jeden Fall glücklich und gut werdet, auf dem Gymnasium. Jetzt möchte der Christian was sagen.
Ja, was ich immer ganz gut finde, ist auch, wenn man ein bisschen sprachgewandt ist, also sprachgewandt im Deutschen, ja. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht, liebe Abiturienten, ihr kennt es noch, das lyrische Ich und sowas erkennen und zwischen den Zeilen lesen, aber dass man so ein paar deutsche Sätze auf jeden Fall gerade aussprechen kann und schriftlich auch grammatikalisch ein bisschen was hinbekommt, das wäre schon ganz nett. Und wer Englisch auch ein bisschen kann, ja, auch da wäre schon eine Grundvoraussetzung gut, dass ihr ein bisschen auch eine andere Sprache, wie zum Beispiel Englisch, auf jeden Fall beherrscht, denn ihr trefft eben ja nicht nur auf deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern auf anderssprachige und da kommt Englisch eben als Weltsprache doch schon mal ganz gut, wenn man das immer so ein bisschen gelernt hat. Genau, Sport, naja, finde ich auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man da zumindest so ein bisschen was macht. Also wer im Fußball gut ist, okay, aber ihr müsst bedenken halt, dass ihr später dann auch mal so einen Patienten, der auch mal so 130 Kilo oder mehr wiegt, mal hoch und runter schleppen müsst, eure ganzen Geräte und da ein bisschen Ausdauer auch gefragt ist, weil das macht ihr nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals. Also auch da schon mal so ein bisschen im Hinblick vielleicht ein bisschen trainiert oder das auch danach macht, nach der Schule.
Genau.
Du joggst so ja immer, ne? Habe ich gehört. Du joggst ohne Ende.
Ich jogge ohne Ende, genau. Den Rhein hoch und runter. Ab und zu ziehe ich noch ein paar Schiffe mit, damit es auch ein bisschen anstrengender ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt Thema Gymnasium haben wir jetzt durch, LKs. Man kann jetzt da Chemie, Bio nehmen. Das gibt einem so ein bisschen was. Schwierig. Ich bin nicht komplett im Game, wie das in Deutschland ist mit der Struktur hinsichtlich Berufskollegs, Gesundheitsabitur. Ich weiß, dass es da so Abiturmöglichkeiten gibt, wo man sich dann sehr stark vertieft auf dieses Gesundheitsthema und sich da nochmal untervertiefen kann, Psychologie oder so. Ich habe da jetzt mit unserem Notsan, wie gesagt, gesprochen, der sagte, ja, was einem halt schon hilft, ist, wenn man in dieser Richtung irgendwas gemacht hat, sei es jetzt auf dem Berufskolleg oder vielleicht auf der Realschule, wenn man sich da vertiefen kann und zum Beispiel dann weiß, wie zum Beispiel Blutdruckwerte sich zusammensetzen, dass es dann systolisch und einen diastolischen Wert gibt. Das hilft einem, weil man direkt weiß, wovon die Ausbilder sprechen, wenn die jetzt vielleicht pädagogisch nicht so 100% fit sind und dann vielleicht auch mal schnell wieder so in ihren alten Trott fallen und dann mit Fachbegriffen um sich werfen. Da weiß man dann unter Umständen einfach schon, was sie meinen direkt, weil man das eben von der Pike auf gelernt hat. Er sagte, ist aber auch kein Muss. Wie siehst du das?
Ja, aber so ein bisschen Anatomie und so weiter kann man durchaus auch schon mal mitnehmen in die erste Ausbildung, weil das lernt ihr dann nachher sowieso und dann seid ihr schon mal auf einem guten Pfad. Wie sieht so ein Herz aus? Wie ist das Skelettstruktur aufgebaut? Also da hilft so ein Berufskolleg schon ganz gut, wenn man das im Gesundheitswesen dann eben macht. Also Berufskolleg Gesundheit finde ich nicht schlecht. Also Leute, die vom Fachgymnasium kommen und da ein bisschen Gesundheit auch gelernt haben. Auf jeden Fall nicht von Nachteil, wenn man das macht.
Soll tatsächlich nicht nur jetzt von der fachlichen Seite, dass man dann so ein bisschen mit Vorwissen mit reinbringt. Haben mir ein paar geschrieben, dass es wohl auch sinnvoll ist unter dem Aspekt, als dass es in der Bewerbung positiv berücksichtigt wird. Weil man muss sich natürlich vorstellen, man hat ja gar keinen Lebenslauf, wenn man dann frisch von der Schule kommt und dann direkt sich da auf diese Ausbildung stürzen will. Da muss man natürlich so mit Dingen punkten, die man bisher so geschafft hat. Und dann sticht natürlich sowas heraus, wenn man sagt, ja sehen Sie, ich habe da schon super Noten, ich kenne ja im Prinzip auch schon so das Grobe. Dann weiß natürlich auch der entsprechende Arbeitgeber, okay, der wird die Ausbildung dann auf jeden Fall auch gut machen. Worüber wir noch kurz sprechen müssen, ist tatsächlich das Alter. Denn ich könnte ja mit 16 zum Beispiel schon so eine gewisse Ausbildung anfangen. Im Rettungsdienst ist es aber anders.
Es geht nicht anders, genau. Ihr macht im Notfallsanitäter eine Ausbildung. Wir kommen nachher nochmal drauf, wie die Ausbildung strukturiert ist. Da werdet ihr aber merken, dass ihr sehr, sehr schnell schon auf einem Rettungswagen sitzt, auch in der Ausbildung und auch schon im ersten Lehrjahr. Und dementsprechend ist so eine Ausbildung wirklich erst ab 18 möglich. Es gibt das Jugendarbeitsschutzgesetz, Paragraph 22, das ganz genau regelt, was für Arbeiten ihr verrichten dürft und womit ihr in Kontakt kommt. Und da zählt leider auch Blut, Kot, Urin, alles, womit man im Rettungsdienst leider in Berührung kommt, eben mit dazu, genauso wie schwere psychische Belastungen. Die darf man euch unter 18 noch nicht, oder den darf man euch unter 18 noch nicht aussetzen. Und dementsprechend ist so eine Ausbildung tatsächlich erst ab 18 gemacht. Und auch die Praktika, die man gerne machen möchte auf dem Rettungswagen, und kommt man gleich rauf, sind eben auch erst ab 18 möglich. Genauso wie das FSJ auf dem Rettungswagen erst ab 18 ist. Es geht nicht anders. Wir kriegen ganz oft die Frage, ich bin 16, ich bin 17, kann ich schon. Und wir müssen immer wieder antworten, tut mir leid, egal in welchem Bundesland du bist, es geht nicht. Ja? Was man aber empfehlen kann, wenn ihr schon mal so ein bisschen in Sanitätsdienst reinschnuppern möchtet, gibt es natürlich in verschiedenen hier Orgs die Sanitätsdienste, wo ihr auf Events unterwegs seid oder auch den Schulsanitätsdienst, wo man dann eben schon mal so ein bisschen in Berührung kommt mit dem Ganzen und auch viel lernt schon, Vorwissen aneignet und das macht. Aber mal aufs Praktikum zu sprechen, hast du mal eins gemacht, bevor du in den Rettungsdienst gegangen bist, auf dem Rettungswagen?
Genau, also ich habe so ein sogenanntes Schnupperpraktikum gemacht, das macht auch jeder. Aber ganz wichtiger Unterschied, nicht auf dem Rettungswagen, denn da geht es ja um Menschenleben. Da hat man nicht die Zeit, um einen völligen Laien jetzt mal kurz zu erklären, wie eine Infusion vorbereiten soll, sondern im Krankentransport, wo man eben weiß, dass dort geplant nichts passieren wird. Da kann man sich Leute ganz entspannt anschauen. Da geht es einfach so um Grundabläufe. Da schaut man sich an, geht der auf Menschen zu, packt der auch mal mit an, ist der eher zurückstehend, kann man mit dem arbeiten, um solche Dinge geht es da. Also Rettungswagen ist da komplett raus, also was ab 18 möglich ist, Auf jeden Fall ist, wie gesagt, so ein Praktikum im Krankentransport für 3-4 Tage. Das macht eigentlich auch jede Hilfsorganisation, bevor sie ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst vergibt, dass sie sich einen da einmal anschaut vernünftig. Mhm. Und genau, Rettungswagen ist aber ein absolutes Tabu und das macht natürlich auch Sinn an der Stelle. Aber, was der Christian gerade schon sagte, ich sehe das ganz oft, man hat ja viele Berührungspunkte innerhalb einer Hilfsorganisation mit dem Sanitätsdienst oder mit dem Ehrenamt. Und es gibt eine Johanniter-Jugend, es gibt eine Rotkreuz-Jugend, ich weiß nicht, ob es auch eine Malteser-Jugend gibt, ich glaube schon.
ASB-Jugend gibt es auch.
Gibt es ja, auch, genau, da gibt es entsprechende Jugendarbeit, da ruhig dann einfach mal anmelden. Das ist wie eine Jugendfeuerwehr, nur für Rettungsdienst. Ja, man wird an Erste Hilfe herangeführt, auf Sanitätsdiensten, Großveranstaltungen, dann kann man da mal mitkommen. Natürlich gelten auch da dann wieder Uhrzeiten, zu denen man nach Hause muss. Aber man kommt mit dem Rettungsdienstpersonal von der Rettungswache in Kontakt, die dann den Sanitätsdienst alles absichern mit dem Rettungswagen. Man kann mal rumgehen, man sieht auch mal Patienten, man darf oder mal einen Blutdruck messen und so. Man wird da Stück für Stück herangeführt und da wird wirklich gute Jugendarbeit geleistet. Und das ist natürlich auch etwas, was man dann vorlegen kann, wenn man sich später bewerben möchte, wirklich. Wenn man sagen kann, sehen Sie mal, ich war jetzt auch schon 3-4 Jahre jetzt hier in der Jugend, ich kenne das von der Pike auf. Mhm. Dann wird so ein Platz, so ein Ausbildungsplatz, da kommen wir gleich noch, die sind nämlich hart umkämpft, kommen wir gleich noch drauf, wird dann auch mal entsprechend leichter vergeben, natürlich an der Stelle.
Ich muss dir ein bisschen widersprechen, leider beim Praktikum im Rettungsdienst, weil vielleicht ist es auch nur bei uns so, aber ich habe auch schon von anderen Wachen gehört, wenn man, also man sucht sich auch seine Praktikanten ein bisschen aus und wenn die wirklich Erste-Hilfe-Kurs gehabt haben und vielleicht aus dem Sanitätsdienst kommt, dann ist sowas auch mal auf dem RTW möglich, aber eben man sucht sich die Leute aus. Also nicht jeder, der sagt, hey, ich will jetzt gerne mal mitfahren und mich orientieren, ob das wirklich was ist, kann da gleich mit drauf. Also wenn wir wirklich Leute haben, wo wir merken, die sind aus dem Sanitätsdienst und die sind schon vielleicht auch jahrelang mit dabei, gab es auch für mich damals schon die Möglichkeit, auch ein Praktikum eben zu machen. Aber wie gesagt, seht das nicht als grundsätzliche Aussage, dass das immer geht. Ja, also mal Blaulicht mitfahren, um das mitzuerleben, sorry, aber das geht halt nicht. Also, Rettungsdienst ist auch kein Sensationsdienst, ne, sondern wirklich, da geht es um Menschenleben. Ja.
Genau, also das haben wir tatsächlich auch. Ich meinte jetzt tatsächlich so den kompletten Laien, also der nie irgendwas mit rettungsdienstlich irgendwas in Berührung bekommen ist. Denn auch der sanitätsdienstliche Ehrenamtler hat ja schon mal eine Grundqualifikation. Ich weiß tatsächlich, ich kenne nicht diese ganzen Stufen, Sanhelfer A, B oder so. Aber er hat zumindest schon so ein bisschen Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und genau, als Laie, absoluter Laie, ist es de facto nicht möglich. Aber jetzt sind wir quasi mit der Schule fertig. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo kann man sich eigentlich bewerben? Beziehungsweise vielleicht noch einen Schritt davor, muss ich irgendwas Besonderes im Bewerbungsschreiben beachten?
Bewerbungsschreiben, ja. Was schreibt man da eigentlich rein? Es tut mir ja wirklich leid, aber ich bin da raus, zumindest aus meiner Erfahrung, weil ich hatte tatsächlich, bin ich ehrenamtlich im Rettungsdienst gefahren und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich das denn so machen wollte und dann wurde das ja recht formlos abgehalten, aber du hast dich beworben im Rettungsdienst? Und ich meine, bei dir ist es auch noch ein bisschen jünger, deine Bewerbung. Dementsprechend überlasse ich dir da gerne kurz mal das Zepter, weil tatsächlich, was Bewerbungsschreiben angeht, habe ich mich jetzt gar nicht informiert. Was schreibt man denn da rein? Außer Anschreiben, Lebenslauf, Schule und
Also wenn 2014 jetzt jung ist, dann dann liegt das gar nicht so lange zurück. Aber gut, was soll man groß da reinschreiben, wenn man frisch von der Schule kommt? Da geht es halt im Wesentlichen darum, das lernt man ja eigentlich auch so im letzten Schuljahr überall, seine Motivation darzustellen, seine Qualifikation, seine Stärken und Schwächen natürlich. Wobei natürlich, das ist auch der Klassiker, immer Schwächen, die man auch als Stärke auslegen kann. Ich bin jetzt aber auch kein Experte tatsächlich. Dann das Bewerbungsanschreiben, der Lebenslauf, das Abiturzeugnis. Was kommt dazu noch? Ein polizeiliches Führungszeugnis, da darf kein Eintrag sein.
Oh ja, bitte aufpassen. Also wer da schon mal in Berührung gekommen ist mit dem Gesetz, ja, sowas wie Körperverletzung, Diebstahl und KKG sind wahrscheinlich nirgendwo sehr gerne gesehen. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall vorher noch mal ein bisschen informieren, ob da nicht noch irgendwas vorliegt.
Ne? Genau. Ansonsten, ja, kann ich euch da jetzt kein Musterbewerbungsanschreiben formulieren. Tatsächlich geht das mit euren Eltern zusammen durch. Und man darf ja nicht vergessen, der Rekruter, nenne ich jetzt mal, im meisten Fällen ist es ja direkt der Wachleiter, der sieht ja, dass ihr frisch von der Schule kommt. Der erwartet jetzt nicht einen Lebenslauf von 3 Seiten und jahrelange Berufserfahrung und dass ihr ihm jetzt eure einzelnen Qualifikationen da auflistet, sondern erwartet ein vernünftiges Bewerbungsschreiben, wo er eben sieht, ihr könnt euch artikulieren, Orthographie ist okay und ja, das ist so das, was in so ein Bewerbungsschreiben gehört. Aber es müssen jetzt nicht, das wurde ich nämlich explizit gefragt, es müssen jetzt nicht komplette, so bestimmte Stichwörter rein. Also ich glaube, oder lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir noch nicht so künstliche Intelligenzen haben im Rettungsdienst jetzt, die die Bewerbungsanschreiben da durchscannen und dann einfach nur so Stichwörter rausfiltern. Genau, man sollte ja natürlich, das dann auch fürs Bewerbungsgespräch, gerne mit Menschen arbeiten, auf Menschen zugehen können. Man sollte sich darüber im Klaren sein, was der Beruf einem bringt, nämlich Schichtarbeit, Arbeit am Wochenende, Nachtdienste etc., sich einfach damit auseinandergesetzt haben. Aber dann genau, müssen wir das ja.
Wahrscheinlich immer ganz gut, dass man sich auch mal erstmal beschäftigt, bevor man sich welche Soft-Skills man bringt. Gute Noten sind das eine, aber nicht gerade sehr, also es ist ausschlaggebend, aber nicht so ausschlaggebend, diese Soft-Skills, die wir sonst haben, was Luis wahrscheinlich noch ausführen wollte. Ich habe ihn unterbrochen, es tut mir leid. sind halt wirklich wichtig, auch psychische Belastung, physische Belastung. Aber ich glaube auch so ein bisschen das Offensein für Lebensstile, auch ein paar Religionen, politische Meinung. Da muss man im Rettungsdienst leider auch immer mal ein bisschen schlucken und sagen, ist nicht ganz meine Meinung, aber das akzeptieren. Also man kann nicht in seiner kleinen Blase leben und dann sagen, das ist meine Meinung. Also da muss man ebenfalls mit umgehen können, ne? Und auch konzentriertes, zügiges Arbeiten finde ich gar nicht schlecht, so im Rettungsdienst. Da kann man mal nicht so hinterher schlurfen, sondern geht es eben halt auch mal um Zeit, ne? Dass euch das zum Beispiel liegt. Also das alles könnt ihr reinpacken in eure Bewerbung. Damit kommt ihr hoffentlich gut klar. Und dann sollte so eine Bewerbung schon gar nicht mal mehr so schlecht ablaufen, oder?
Genau, so sieht's mal aus. Ich bin tatsächlich gerade jetzt hier parallel, während der Christian, so habe ich gebetet, dass er jetzt noch ein bisschen länger scrollt.
Ja, ich kann auch noch ein bisschen länger scrollen hier.
Ein bisschen länger erzählt vielmehr. So ein bisschen, gerade habe ich gerade geguckt, ob ich noch irgendwo in meinem E-Mail-Verlauf mein Bewerbungsanschreiben finde.
Dann hätte das wäre ja cool, wenn du das noch drin hättest, da bin ich ja gespannt. Was ich auf jeden Fall wichtig finde im Rettungsdienst, und das muss man immer raus sein, ist, dass ihr ein Empathieverständnis habt, dass ihr auch eine gewisse Resilienz habt. Ne? Also Resilienz heißt psychische Belastbarkeit. Wir bekommen ganz oft die Frage, wie sieht das aus? Kann ich, wenn ich so sehr schnell psychisch nicht belastbar bin, im Rettungsdienst sein? Da möchte ich immer ganz konkret sagen, nee. Sowas baut man sich aber auch über die Jahre erst auf. Ihr müsst euch immer bewusst sein, der Rettungsdienst ist jetzt nicht einfach mal nur Blaulicht fahren und den Helden spielen und ein paar Medikamente geben und eine Nadel stechen und ein bisschen Ei machen, sondern sowas geht an summa summarum auf die Belastung. Ne? Also ihr werdet psychisch und physisch eben belastet. Da müsst ihr schon ein bisschen auf dem Dampfer sein. Ansonsten ist dieser Job nicht zu empfehlen. Da wollen wir jetzt niemanden groß ausschließen, aber ja, doch, es ist dann schon schwierig für euch da noch mit reinzukommen, beziehungsweise in diesem Beruf nachher lange zu arbeiten. Bis zur Rente ist ja eigentlich so euer Ziel wahrscheinlich. Und dementsprechend seid euch immer dem bewusst, dass ihr das habt. Was ich auch ganz wichtig finde, gerade für die Notsans, aber auch Retsans, ist der Führerschein. Danach werden wir ganz oft gefragt, welchen Führerschein brauche ich. Und da ist es immer zu empfehlen, schon mal einen Führerschein auf jeden Fall zu haben. Ja, mindestens den B-Führerschein. Das kann für den einen oder anderen KTW nachher auf jeden Fall schon reichen. Aber wenn es dann um den Rettungswagen geht und ihr wollt den auch fahren, muss dann schon bei den meisten Rettungswagen der C1-Führerschein, das heißt also über 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen, auf jeden Fall mit auf der Bewerbung stehen. Das bringt euch auch sehr voran. Möglicherweise habt ihr aber auch einen Arbeitgeber, der euch das sogar vielleicht noch mit anbietet, den C1-Führerschein nachher zu machen. Ist aber jetzt nicht immer so, dass ihr den hinterhergeworfen bekommt, möchte ich mal so sagen. Ja, also fragt bei der Führerscheinstelle auch beziehungsweise bei eurer Fahrschule und macht am besten diesen C1-Kosten. Ja, also ich habe jetzt den C gemacht, ich habe schon den ganz großen gemacht, einfach weil der mit 300 Euro einfach noch ein bisschen teurer war, aber halt auch noch zu machen und habe dann, ich glaube, roundabout 1,7 bezahlt, 1.700 Euro, ne? Und von daher, ja. So, du hast geguckt, jetzt hat du hast er gesucht.
Wie ein Master hier durchgequatscht. Aber mir ist es gerade eingefallen, ich habe die damals noch ganz retro per Post eingesendet.
Und deshalb 2014, das Jahr der Post.
Habe ich das leider nicht mehr da, das Anschreiben. Aber das war jetzt auch nicht mehr, außer was ich in der Schule so gemacht habe. Und dass ich da schon mal tatsächlich ein Schülerpraktikum bei der Berufsfeuerwehr gemacht habe. Schülerpraktikant war mit 16. Mehr stand da auch nicht drin, genau. Haltet euch da einfach an die groben Rahmenlinien. Das ist es ist kein Hexenwerk, sagen wir es so. Es ist jetzt hier nicht irgendwie ein Weltunternehmen, bei dem ihr euch bewerbt, wo ihr jetzt richtig jedes Wort auf die Goldwaage legen müsst, sondern die Rettungsdienstler, die lesen durchaus viel zwischen den Zeilen.
Jetzt gehe ich an die Bewerbung und suche mir jetzt eine Hilfsorganisation oder eine Feuerwehr aus oder aber ein privates Rettungsdienstunternehmen. Und auch da geht's jetzt los mit den Unterschieden. Ja, auch wenn die Ausbildung einheitlich strukturiert ist, machen oder haben die verschiedenen Organisationen eben auch verschiedene Anforderungen an euch und auch verschiedene Verfahren, wie sie ja euch dann auswählen zur Ausbildung. Denn so eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beispielsweise kann man nicht einfach so an einer Schule machen und dann kann man sich irgendwo bewerben. Nein, das macht man eben über eine Hilfsorganisation, über die Feuerwehr oder eben ein privates Rettungsdienstunternehmen. Die müssen euch dann anstellen, denn ihr seid jetzt Azubi und bekommt natürlich auch ein Azubi-Gehalt. Und wie läuft das? Wir gehen mal erst auf die HEORGs ein. Ne? Wie machen die HEORGs das?
Ich würde sagen, wir erklären erstmal ganz kurz, wie das beim Rettungssanitäter ist.
Ach ja, den dürfen wir nicht vergessen.
Genau, den müssen wir auch noch mitschleppen, ne?
Ja.
Beim Rettungssanitäter ist das ein bisschen entspannter tatsächlich, da das ja, wie gesagt, keine Berufsausbildung ist. Also beim Rettungssanitäter ist es wirklich so, da kann man Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, ab 2000 Euro geht es da los. Man geht zu einer Rettungsdienstschule, Rescuality, Johanniter Akademie in Münster. Was gibt's da noch? Die Malteser-Schulen. Geht dorthin, bucht einen Lehrgang, dann steht der Lehrgangsstart, ist der und der Zeitraum. Dann geht man dahin, dann wird einem dort gesagt, was man alles machen muss, nämlich Krankenhauspraktika, Rettungswachenpraktika, da muss man sich selbst um das Krankenhaus und um die Rettungswache kümmern, sammelt dann dort seine Stunden. Das ist dann jeweils immer ein Monat, das heißt ein Monat Theorie, ein Monat Krankenhaus, dort Intensiv, Notaufnahme, Anästhesie, also OP, ein Monat Rettungswachenpraktikum, und dann 2 Wochen Abschlusslehrgang und dann ist man Rettungssanitäter. Und dann kann man sich im Prinzip auf den Markt begeben und irgendwohin bewerben. Das ist der eine Weg, ich nehme das selbst in die Hand Weg. Der andere Weg ist, wie gesagt, die Bewerbung hier bei einer Hilfsorganisation eben als freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst für ein Jahr, indem man sich dann dort eben zum Rettungssanitäter qualifizieren lässt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Einige machen es so, der Rettungssanitäter ist man nach Abschluss dieses 2-wöchigen Lehrgangs, also nach den 4 Monaten ungefähr oder 3,5 Monaten, je nachdem. Man ist aber schon Rettungshelfer nach dem Theorielehrgang schon.
Kann ich dir nicht sagen, wir haben keine Rettungshelfer bei uns.
Habt ihr nicht. Nach dem ersten Monat jedenfalls schon. Das heißt, man macht dann in vielen Hilfsorganisationen erst den Theoriemonat, dann macht man das Krankenhauspraktikum 1 Monat und dann führen die Hilfsorganisationen einen so Stück für Stück an die Sache ran, dass das auch mal 2, 3, 4 Monate dauern kann, bis man dann zum Rettungssanitäter geschickt wird. So lange darf man dann aber auf dem Krankentransportwagen das Fahrzeug führen, sprich fahren und so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Genau, das ist da so möglich und das war auch der Weg, den ich beschritten habe über ein freiwilliges soziales Jahr. Und da besteht dann auch die Möglichkeit, bei Bedarf das entsprechend zu verlängern um ein weiteres halbes Jahr. Zwingende Voraussetzung ist hier aber ein Führerschein der Klasse B und der wird auch nicht durch die Hilfsorganisation übernommen. Beim C1-Führerschein, den hat der Christian schon angesprochen, das ist was anderes, aber der B-Klasse-Führerschein, der wird überall vorausgesetzt als Grundvoraussetzung.
Das zum genau, B heißt normales Auto für die, die noch in der Schule sind und noch nicht so, aber ich denke mal, das haben die meisten schon sich informiert drüber, ne? Was so ein B-Führerschein ist. Genau. Ich finde es ganz interessant. Wir müssen ja auch mal nicht nur die bedenken, die aus der Schule kommen, sondern vielleicht auch die irgendwann mal aus dem Beruf raus sind. Ja. Nehmen wir mal auch so die in unserem Elternalter, ne? Also, und die noch den Führerschein der Klasse 3 haben von früher. Die dürfen tatsächlich den C1 sich dann aneignen oder dürfen dann bis zu 7,5 Tonnen fahren. Also, die sind auf jeden Fall mit dabei. Nur mal so, also Klasse 3 könnt ihr dann auch alle fahren im Rettungsdienst, ja.
Und man hat es vielleicht gerade schon rausgehört, dadurch, dass man eben das selbst machen kann mit dem Rettungssanitäter, ist es natürlich sehr attraktiv für Quereinsteiger, wie der Christian schon sagte. Denn ich habe zum Beispiel auch einen ehemaligen Kommilitonen, Der hat dann einfach während des Studiums, ist er hingegangen, hat kurz das Studium pausiert für 4 Monate und dann einfach seinen Rettungssanitäter gemacht auf eigene Faust und kann dann jetzt eben während seines Studiums Geld verdienen. Das geht dann ganz easy. Wohl wissen natürlich, dass er nicht für den Rest seines Lebens im Rettungsdienst sein wird, denn dann wäre diese Qualifikation schlichtweg zu niedrig. Aber ja, das steht auf einem anderen Papier. Jetzt kommen wir erstmal zu den Institutionen, wo man sich bewerben kann. Da haben wir einmal die Hilfsorganisationen, dann haben wir Berufsfeuerwehren bzw. Städte, Landkreise. Das ist ja immer, haben wir ja schon angedeutet im letzten Podcast, regional unterschiedlich, wo man sich da bewirbt. Dann haben wir so Rettungsdienst GmbHs zum Beispiel, private Anbieter und ganz wichtig, die Bundeswehr natürlich auch.
Stimmt. Haben wir ganz vergessen mit der Aufzählung. Ja gut, jetzt haben wir sie reingenommen. Da könnt ihr das dann auch machen. Da seid ihr nachher auf jeden Fall Feldwebel, soweit ich weiß. Nennt man dann Feldwebel. Oh Gott, jetzt wir werden nachher Nachrichten wieder bekommen. Da ist nicht nur Feldwebel, aber soweit ich mich mal informiert habe, kann man Feldwebel machen und ist dann auch Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter. Das kann man sich da auch aussuchen. Die Offiziere werden dann meistens... Oh Gott, nee, jetzt können auch den Arzt machen.
Da würden wir uns aufs Glatteis begeben. Aber wichtig ist vielleicht dazu, wir haben auch zum Beispiel ganz oft Notfallsanitäter, Auszubildende von der Bundeswehr, die eben bei uns dann ihre Praktikumsschichten fahren, die sie eben fahren müssen. Mhm. Und genau, die fahren ganz normal im Rettungsdienst.
Ja, bei den Hilfsorganisationen ist es so, da gibt es eigentlich kein einheitliches Bewerbungsverfahren. Die einen machen das so, die anderen so. Einige über Standardfragen, die man den hat, oder über ein Assessment Center. Übrigens ein Begriff, den ich vorher, bevor wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, noch nie kannte, Assessment Center, weil ich auch noch nie auf einem warst. Hast du sowas schon mal gesehen, erlebt? Ja, du durftest es mitmachen? Okay, das ist ja interessant. Also ich hab wirklich mal gegoogelt danach und habe mich wirklich eingehend damit befasst. Das ist wie ein Casting. Ne? Mehrere Bewerber werden da aufeinander oder zusammengepackt und es ist ein konzentriertes Auswahlverfahren. Das kann einen Tag gehen, das kann auch mehrere Tage gehen und dort wird dann die fachliche Kompetenz bewertet, soziales Verhalten, wo euch dann so eine Assessoren, also so Beobachter zugucken, beurteilen und nachher eben dann auch am Schluss entscheiden, wer für das Unternehmen, also für die HIORG, dann ja geeignet ist oder für die Ausbildung, wer nicht. Also übernehmen quasi dann diese Centers dann das Auswahlverfahren.
Genau.
So ist das, oder?
Genau, da ist ganz wichtig, eine Hilfsorganisation, ist keine Behörde. Wenn man das jetzt von der Polizei kennt, man dieses klassische Assessment Center, man bewirbt sich, dann kommt erstmal ein Sporttest, dann schreibt man einen Aufsatz, dann kommt man in die Hauptrunde rein, da muss man einen Vortrag halten, dann werden da Fragen gestellt und dann wird so ein Katalog abgearbeitet, alles strukturiert und vor allem, ganz wichtig, alles absolut gleich. Und am Ende kriegt man dann eine Punktzahl und entweder das hat halt gereicht oder eben nicht. Das ist bei Hilfsorganisationen jetzt nicht so. Also da schaut man schon sehr sich das Ganze drauf an und das soll vielleicht auch Mut machen an der Stelle, dass man sich da keinen Stress machen muss, dass man hingeht, oh mein Gott, ich muss jetzt auf jeden Fall wissen, wer Bundespräsident ist, sonst, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann oder wie viele Tankstellen es in Deutschland gibt, keine Ahnung. Natürlich könnte so eine Frage mal kommen, wer ist denn gerade Bundespräsident? Man möchte ja wissen, so was sitzt da für ein Mensch vor einem. Aber es geht da sehr, sehr viel um das, worum es auch im Rettungsdienst geht, nämlich um das Zwischenmenschliche. Und deshalb seid einfach ihr selbst. Genau, seid ihr selbst. Und wenn ihr als Person dann als geeignet erachtet werdet, dann freut euch darüber. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber vielleicht sieht man euch dann eher nicht so im Rettungsdienst. Und das ist ja dann an der Stelle auch nicht verkehrt.
Genau, dieser Standardsatz wie ich möchte einfach den Menschen helfen, reicht da halt einfach nicht. Das müsst ihr dann auch unter Beweis stellen, das müsst ihr auch zeigen, dass ihr dafür geeignet seid und dass ihr vielleicht zum Beispiel nicht nur mit Ja oder Nein antwortet oder ganz kurzen Sätzen, sondern dass ihr wirklich ja eure Persönlichkeit zeigt und das zählt. Für Hilfsorganisationen natürlich noch mehr, denn die konzentrieren sich nun mal eben auf den Menschen, auf das Leben und wollen die Menschen dahinter kennenlernen, die sie dann auch mit ausbilden und mit in ihre Hilfsorganisation reinnehmen, mit in ihre Grundsätze, die ihr nachher auch mit vertretet auf dem Rettungswagen. Und dementsprechend seid einfach ihr selbst, informiert euch aber auch vorher mal immer auch über eine Hilfsorganisation, ja, wie die strukturiert ist, wie die aufgebaut ist. Es gibt ein paar Grundsätze, da steht meistens alles schon im Internet drin und da ein kleines Vorwissen zu haben, das schadet nicht. Das hat man aber auch bei allen anderen Bewerbungen, dass man sich über ein Unternehmen immer mal ein wenig informieren sollte.
Und vor allem ganz wichtiger Punkt über Arbeitszeiten. Denn, wie der Christian schon sagte, Menschen helfen schön und gut. Aber wie ist das denn so im Rettungsdienst? Da wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen, was besetzt die Hilfsorganisation für Rettungswagen? Vielleicht mit ein bisschen Recherche kriegt man noch raus, was haben die für Dienstzeiten? Das wären so Fragen, die man übrigens auch stellen könnte. Was für Dienstzeiten haben denn die Rettungsmittel? Also ist das ein 24-Stunden-Rettungsmittel, ist es 12 Stunden? Gibt es entsprechende Dienstplanmodelle? Wie ist das so? Fährt man immer mit dem gleichen Partner oder wechselt das durch? Das sind so Fragen. Und worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein sollte, ist, wie gesagt, dass man am Wochenende arbeitet, dass man arbeitet, wenn andere feiern gehen, wenn andere Spaß haben oder sonst irgendwas, dass man Nachtdienste hat, dass man Tagdienste hat, dass man selten 8-Stunden-Dienste hat. Ich weiß, das gibt's noch vereinzelt, geht man aber von weg tatsächlich. Und darüber sollte man sich durchaus im Klaren sein, dass es kein klassischer 9-to-5-Job ist. Und das klingt dann immer so leicht dahergesagt, aber es steckt doch sehr viel dahinter, vor allem wenn es dann irgendwann mal Richtung Familienplanung geht unter Umständen. Genau, das zum Thema Hilfsorganisation. Wie gesagt, es ist nicht einheitlich, es gibt da keine absoluten Standardfragen. Seid einfach ihr selbst als Mensch und entweder ihr passt als Mensch da in das Team aus Sicht der HIOC oder eben nicht. Aber dann ist es eben auch nicht schlimm. Dann ist das einfach so, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine andere. Genau. Dann.
Ja, andere stecken sich das Ziel und wollen in die Berufsfeuerwehr gehen oder in die Landkreise, wie du das ja vorhin auch schon sagtest, oder kreisfreien Städte. Da wird es schon ein bisschen interessanter jetzt mit dem Bewerbungsverfahren. Da gibt es dann zum Beispiel den Sporttest. Ja, wie jetzt nicht unbedingt bei den Hilfsorganisationen, sondern eben, ja, auch schon miterlebt. Ich sehe es immer wieder jedes Jahr, wenn es die neuen Bewerber geht und sie dann bei der Feuerwehr draußen das Ganze machen müssen. Ja, Sporttest, ja, was heißt das ungefähr? 3 Kilometer, also bei uns jetzt, ich rede jetzt nur mal von uns, was ich so mitbekomme und von den, also zum Beispiel 3 Kilometer laufen in unter 15 Minuten. Das ist jetzt nicht überall bestimmt so, aber das kenne ich jetzt erstmal so. Dann noch so kleine Sportaufgaben, Liegestütze, was auch immer. Und bei uns werden die zum Beispiel auch immer mal die Leiter hochgeschickt. So 30 Meter hochkraxeln, Höhenangst unter Beweis stellen und ja, das heißt also Augen zu und durch und das auf jeden Fall schon mal als erstes schaffen, aber das ist nicht alles.
Nee, ich glaube, ein Cooper-Test, da kann man einfach mal googeln, dann weiß man, wer das ist. Der ist, glaube ich, auch manchmal noch dabei. Also da wird halt schon Wert gelegt auf körperliche Fitness. Es gibt einen, man bezeichnet das auch als so den kleineren, das kleinere Auswahlverfahren zum Berufsfeuerwehrmann. Ganz wichtig, bei der Berufsfeuerwehr können die
nur. Oder Frau, weil wir hatten ja die Frau. Genau. Wir müssen mal ein
bisschen nach. Wichtig ist, bei der Berufsfeuerwehr kann man wirklich nur als Notfallsanitäter einsteigen, beziehungsweise sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Rettungsanitäter ist da ganz raus. Man wird zwar zum Rettungsanitäter qualifiziert im Rahmen dessen, aber es gibt keine festangestellten Rettungsanitäter. Genau, da gibt es nur die Schiene, man wird Notfallsanitäter. Das ist die Aussicht, die man hat. Und dann muss man tatsächlich dann auch einen vernünftigen, hat man auch ein Assessment Center, das heißt, man hat mindestens ein Gespräch. Und man muss auf jeden Fall auch ein paar Fragen beantworten, ankreuzen und einen Aufsatz schreiben. Da kann man sich dann aber mal schlau machen. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber man merkt halt schon, da steckt halt wieder eine Behörde hinter. Das heißt, es ist einheitlich, es ist ganz klar durchstrukturiert und hat dann eben auch diesen Gleichheitsgedanken da im Hintergrund, dass eben da niemand benachteiligt wird oder sich benachteiligt fühlen kann an der Stelle. Das Menschliche könnte dann unter Umständen da vielleicht ein bisschen verloren gehen, möchte jetzt aber gar nicht zu viel reininterpretieren. Der Christian meldet sich aber gerade.
Ja, das ist immer schön. Wir haben hier die Kamera und sehen uns immer wieder über FaceTime einfach nur. Ich möchte noch was sagen. Und zwar habe ich auf meiner Wache gerade eine Kollegin, die ist Rettungssanitäterin, hat sich jetzt entschieden, auch Notfallsanitäterin zu werden, das tatsächlich auch über eine Behörde zu machen. Und ich hoffe, ich habe noch gar nicht nachgefragt, die hat jetzt gerade einen Sporttest eben gemacht. Die hat aber auch schon ein bisschen erzählt, wie das so ist. Die machen ja, wie gesagt, auch diese Aufsatzteste oder beziehungsweise auch allgemein so eine Teste, wo du, die du nie komplett schaffen kannst. Also wirst du unter Zeitdruck gestellt und musst eben so viele Fragen wie möglich beantworten, aber auch berechnen können. Auch wenn ihr das macht und ihr schafft den Test nicht ganz, dann ist das ganz genauso gewollt. Die wollen einfach nur sehen, wie weit ihr kommt. Aber stellt euch darauf ein, dass solche Tests auch immer mehr publik werden. Die gibt es dann einfach. Und die sind auch einheitlich geregelt tatsächlich, was man da machen soll, ja.
Genau, es ist natürlich dann in der Auswertung entsprechend einfach. Es gibt sogar, das habe ich jetzt gehört, in Köln wird das wohl jetzt langsam kommen, wirklich Persönlichkeitstests in Form von ich weiß, kenne den Fachbegriff tatsächlich gerade nicht. Psychometrisch ist das, glaube ich. Also, dass man wirklich vor einem Bildschirm sitzt, ähnlich wie bei den Piloten, und Fragen beantwortet. Und daraufhin wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Und dann sieht man eben, okay, passt das so oder passt das eben nicht. Man sucht sich ja so einen bestimmten Typen da schon raus. Das zum Thema Berufsfeuerwehr. Da ist es dann auch meistens so, man ist dann natürlich angestellt im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, meist sogar erstmal befristet auf 2 Jahre. Wenn man fest direkt als Notsan anfängt, genau, wenn man sich ausbilden lässt, dann ist man, glaube ich, danach auch erstmal befristet. Da ist natürlich perspektivisch immer, steht da im Raum, möchte man dann nicht vielleicht, wenn man Notsan ist, so spätestens nach 1-2 Jahren nicht Berufsfeuerwehrmann werden. Das ist dann immer so das, was da mitschwingt. Das, was man da auch, was ich gehört habe, sagen sollte, dass man das perspektivisch schon möchte. Und genau, ansonsten sind sie dankbar, glaube ich, tatsächlich, wenn sie Leute kriegen, die ausschließlich Rettungsdienst fahren wollen erstmal.
Tatsächlich, weil es ist irgendwie so, ich weiß ja, wie ich es immer sage, so ein rotes Tuch. Und manchmal merkt man das auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie, ja, die eigentlich Feuerwehrmann, Frau werden wollten, die wollten halt auch eher auf den, aufs TLF, aufs HLF und nicht unbedingt immer nur auf dem Rettungswagen, aber dementsprechend, also ihr könnt in der Feuerwehr auch nur Rettungsdienst fahren, das gibt es und wird sehr auch gern genommen, aber habt auch die Möglichkeit, nachher dann Brandmeister, Anwärterin, Anwärter zu werden. Ja. Also die Möglichkeiten gibt's da und da geht's noch weiter. Wie sieht's jetzt aus bei privaten Unternehmen? Auch wieder verschiedene Sachen, ne? Aber meistens Assessment Center.
Genau, das können wir euch jetzt nicht, das ist zu breit gefächert, als dass wir das jetzt für jede GmbH, AÖR runterbrechen könnten. Genau, das wird da auch meist Assessment Center geben, wo so ein paar Grundsachen abgeklopft werden. Auch alles natürlich immer Notfallsanitäter, FSJ da eher weniger. Und natürlich, wie gesagt, schon die Bundeswehr, dort dann eben die klassische Feldwebelaufbahn. Und das kann man sich ja dann anschauen. Das hat die Bundeswehr ganz genau durchdekliniert, wie dann wie die ganze Ausbildung dann da aussieht an der Stelle.
Da fahren so, die auch immer mit so einem großen Truck herum teilweise. Da könnt ihr euch auch mit den Leuten zusammensetzen, die mal fragen. Oder eben ins nächste Amt der Bundeswehr, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bei denen. Aber auch da gibt es Berater für Ausbildung in der Bundeswehr. Und die helfen euch auch weiter und sagen euch wirklich ganz genau, wie das abläuft und was ihr machen müsst dafür. Sind auch super nett. Habe ich auch schon mal gemacht früher und versucht. Ja, immer ganz schön. Jetzt haben wir uns entschieden für ein Unternehmen, für eine HIORG oder die Feuerwehr, eine Behörde. Ich finde es jetzt nochmal ganz interessant, immer vielleicht so ein bisschen, du hast es vorhin schon angesprochen, wie der Rettungssanitäter also die Ausbildung strukturiert ist, ne? 520 Stunden sind das so ungefähr, ne? 160 Stunden Theorie in der Schule, 160 Stunden Klinikpraktikum, Notaufnahmen, Intensivstation oder im OP auch, habe ich zum Beispiel auch gemacht, fand ich auch sehr interessant. Und dann eben noch die 160 Stunden Rettungswachenpraktikum, meist auf eine Lehrrettungswache. Das muss man auch immer mal bedenken, ist die Wache, auf der ich das machen möchte, mein Praktikum, eine Lehrrettungswache? Und ist das erforderlich bei euch im Bundesland, dass es für den Rettungssanitäter eine Lehrrettungswache sein muss? Gibt es unterschiedliche Meinungen bzw. auch Voraussetzungen? Und ja, ihr müsst euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihr da auch im Praktikum schon auf Realeinsätze trefft. Also ihr fahrt wirklich auf dem Rettungswagen dann mit. Und danach geht's in die Prüfung. Da werdet ihr kurz noch vorbereitet auf das, was oder mit dem, was ihr alles gemacht habt. Da gibt's noch so die 1-2 Stunden Prüfungsvorbereitung. Und dann seid ihr nach den 520 Stunden auch schon vor einem Gremium und müsst beweisen, dass ihr Rettungssanitäter sein könnt.
Genau, so sieht's aus. Aber was fehlt noch? Wir haben ja jetzt gezeigt, dass wir formal geeignet sind unter Umständen. Jetzt gilt es natürlich, da bekommen wir auch ganz viele Fragen. Kann ich mit der und der Erkrankung das machen? Kann ich mit der Lebensgeschichte das und das machen? Also wirklich, da ist es wirklich wie bei der Polizei. Ihr bewerbt euch einfach, macht das alles durch und am Ende entscheidet der Betriebsarzt und auch nur der, ob ihr jetzt geeignet seid oder nicht, der stellt die Eignung fest. Und das ist auch bei der Berufsfeuerwehr so, das ist bei der Hilfsorganisation so. Und Punkt. Also das müsst ihr euch nicht irgendwie vorher Fragen stellen oder irgendwie, macht das einfach alles mit und am Ende wird der Betriebsarzt euch Fragen stellen. Und wenn ihr die Fragen alle ehrlich beantwortet, dann gibt es noch so einen Sichtfeldtest und so solche Geschichten. Schaut man eben, ob die Augen und alle funktionieren. Dann stellt er einem Fragen. Und wenn dann da alles okay ist, dann ist das alles okay. Und wenn nicht, dann nicht. Der weiß ja, was er fragen muss und was relevant ist eben für diesen Beruf. Und alles andere wird er eben entsprechend auch nicht abklopfen. Also interessiert das nicht, ob euch vor 5 Jahren mal der Zehennagel eingewachsen war. So jetzt mal ganz überspitzt dargestellt.
Ich finde das sehr spannend. Ich hatte ganz am Anfang, als ich Sammy Splint begonnen habe, traf ich auf ein Profil von einem Jungen, dessen Traum es war, immer ein Rettungsassistent, Notfallsanitäter zu werden. Und der sitzt im Rollstuhl. Verfolgt dieses Ziel auch immer noch und deswegen auch toi toi toi, bekommt auch ganz viel positives Feedback und viel Mut zugesprochen, das zu machen. Aber ich stelle es mir schwierig vor, ganz ehrlich, das zu machen, ohne ihm jetzt die Hoffnung nehmen zu wollen, da mal wirklich auf dem Rettungswagen arbeiten zu können. Ne? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dieses Profil gestoßen bist. Der ist wirklich in aller Munde bei vielen.
Ich habe es schon gesehen. Ich will jetzt hier auch nicht disillusionieren oder sonst irgendwas. De facto, aber es ist ja so, dritter Stock kein Aufzug, im dritten Stock ist der Patient. Dann wird es ja an der Stelle schon schwierig. Also da wäre ja die Eignung dann nicht vorhanden. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Rückenproblematiken zum Beispiel schon. Also ich musste mich zum Beispiel auch bis zu den Zehenspitzen bücken. Solche Geschichten, die können auch zum Ausschluss führen. Wie gesagt, auch schlechtes Sehen oder so. Wie das jetzt mit einzelnen, vielleicht auch psychiatrischen Vorerkrankungen etc. ausschaut, das muss dann mit dem Betriebsarzt besprochen werden. Das sind Einzelfälle. Das nützt auch nichts, wenn ihr uns da fragt. Das nützt auch wahrscheinlich auch nichts, wenn ein Recruiter das fragt. Ungeachtet dessen, dass ihr dem das auch gar nicht eröffnen müsst. Das gilt lediglich den Arzt was an. Der hat dann entsprechend noch die ärztliche Schweigepflicht. Und genau, das dazu. Also macht das dann erstmal so lange oder soweit ihr eben kommt. Und dahin müsst ihr erstmal kommen. Und dann kann über sowas gesprochen werden an der Stelle. Aber es gibt jetzt da keine explizit klare Regelung, die sagt, mit wie es zum Beispiel in der Polizeidienstvorschrift 100 ist, mit den und den und den und den und den und den Vorerkrankungen auf jeden Fall nicht.
Genau, ganz häufige Frage, die ich bekomme, kann man mit Diabetes das machen? Also da werden uns wirklich verschiedene Fragen stellen und scheinbar gleichen sie sich auch mit uns beiden, was wir so bekommen. Manche schreiben uns beide auch immer an mit dem Gleichen, mal gucken, was wir beide so sagen.
Genau, aber schauen egal. Sie, genau. Und wer antwortet vor allem?
Wer antwortet, ja. Gut, jetzt habt ihr es geschafft. Betriebsarzt sagt ja, Assessment Center, was auch immer, oder eure Bewerbung ist erfolgreich gewesen. Ihr werdet jetzt zur Notfallsanitäterin ausgebildet. Und legt los, wie sieht das Ganze aus? Und ich finde das echt cool, dass NRW zum Beispiel in der PDF das auch aufgedröselt hat, was man da gelernt. Und vor allen Dingen ist das, also könnt ihr gerne mal reingucken, einfach mal Ausbildung Notfallsanitäter in NRW. Da gibt es einen Rahmenlehrplan. Ne? Ja, und das haben die ganz offen gestellt. Ich muss mal gerade gucken, wie viele Seiten das sind, aber
NRW ist halt auch ein tolles Bundesland, ne?
Ja, das habe ich mir gedacht nämlich. Und ich dachte mir, komm, nimmst du das. 46 Seiten. Auf 46 Seiten haben sie das wirklich ganz aufgedröselt, was ihr da alles machen müsst. Ist zwar von 2016, aber da kann man sich auf jeden Fall schon mal einen Überblick verschaffen. Und das Ganze gehen wir dann auch mal ein bisschen mit euch durch. Womit fängt es denn an? Drei Lehrjahre sind es auf jeden Fall mindestens. Maximal laut Notfallsanitätergesetz dürfen es 5 Jahre Ausbildung sein. Warum 5 Jahre? Warum nur? Ja, genau. Denn der Notfallsanitäter kann auch berufsbegleitend gemacht werden, sofern das überhaupt möglich ist für euch. Meine Mutti macht das zum Beispiel jetzt. Ja, fand ich auch cool. Sie hat gesagt, mache ich, Sohn, ich werde Notfallsanitäter. Jetzt muss ich mich beeilen, oder dass ich das nicht später mache. Aber das fand ich gut. Also sie will das wirklich durchziehen und ihre Hilfsorganisation unterstützt das sogar tatsächlich. Sie arbeitet da auch, ist Rettungssanitäterin und will jetzt nochmal den Notfallsanitäter komplett machen. Ja. Wer Assistentin ist, kann das Ganze natürlich verkürzen beziehungsweise sofort in die Prüfung gehen. So ist es erstmal, wenn wir jetzt, ich habe ja jetzt die Lehre ja angesprochen, aber ich wollte das nochmal kurz reinwerfen. Ich als Rettungsassistent zum Beispiel darf jetzt nach 3 Jahren Rettungsassistent-Anerkennung mit 480 Stunden, die ich noch machen muss, dann in die Prüfung gehen. Und dann werde ich Notfallsanitäter. Das heißt also, die jetzt Assistent sind, sollten nochmal drauf gucken, wie lange sie schon anerkannt sind. Ja, wir mussten früher nämlich Anerkennungsjahre machen, mindestens 1000 Stunden. Und dementsprechend konnte man das verkürzen. Das ist auch fast die einzige Möglichkeit, wo man diese Ausbildung komplett verkürzen kann, ne? Wenn man dann schon Rettungsassistent ist. Außer, und jetzt kommt's, liebe Freunde aus Niedersachsen, wer dort Kranken- oder Gesundheitspflegerin ist, darf auch laut Beschluss des Landes den Notfallsanitäter verkürzen. Jetzt ist die große Frage, ist das gut oder nicht? Da könnt ihr quasi statt 3 nur noch 2 Jahre machen. Es wird aber immer explizit gesagt, Leute, bedenkt bitte, dass ihr im ersten Lehrjahr schon viel über Rettungsdienst, Strukturen und alles andere an Arbeit im Rettungsdienst lernt und euch dem bewusst sein müsst. Das heißt also, es ist nicht mal so schlimm, wenn man diese 3 Jahre macht, weil man dann eben von der Pike auf an im Stoff ist und genau weiß, weil es unterscheidet sich schon eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung von der Rettungsdienstausbildung.
Ne? Definitiv. Ich muss sagen, ich bin jetzt bei beidem nicht 100% im Game und kann jetzt die Lehrpläne da perfekt vergleichen. Aber so ist es ganz wichtig auch, den Rettungsassistenten, den kann man nicht mehr machen. Das ist passé. Also wer jetzt dachte, er ist fuchsig, ja, und macht jetzt schnell einen Rettungsassistenten, um sich dann verkürzt zum Notstand ausbilden zu lassen, das geht nicht. Was es jetzt immer häufiger gibt, ist, dass, das ist auch ganz wichtig, jetzt ein bisschen konträr, den Rettungsassistenten konnte man verkürzen, wenn man Rettungssanitäter war. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Also es gibt diese berufsbegleitende Ausbildung. Wenn man Rettungssanitäter ist, in Vollzeit zum Beispiel, dann kann man berufsbegleitend über 5 Jahre sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Es ist nicht aber möglich, dass die Notfallsanitäter-Ausbildung in Vollzeit zu verkürzen, weil man sagt, ja, ich bin ja schon Rettungssanitäter, da kann ich mir noch ein Jahr schenken oder so. Das geht nicht. Es geht auch wirklich, jetzt wie gesagt, ausgenommen Beispiel Niedersachsen, keine Form von Quereinstieg. Weder in den Rettungssanitäter noch in den Notfallsanitäter. Das sind ganz viele Fragen auch von Altenpflegern, medizinisch Fachangestellten etc. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das Einzige, wo man dann bestimmt einzelfallmäßig rumdrucksen kann, denn letztlich ist es ja die Schule, die es dann anerkennen muss oder nicht, ist im Krankenhauspraktikum. Da könnte dann unter Umständen die Krankenschwester sagen, ja, aber schauen Sie mal, ich war doch hier da jahrelang im OP und da war ich in der Notaufnahme und da war ich auf Intensiv. Dann ginge das, was zum Beispiel schon wieder nicht geht, ist einfach Station, weil das hat eben nichts mit Rettungsdienst zu tun. Also es geht schon ganz bewusst so gewählt, dass man eben auf Intensivstation soll, damit man eben Intensivpatienten sieht, dass man in den OP soll, damit man Basics, Medikamente lernt, was brauche ich für eine Narkose etc. Und damit man eben in die Notaufnahme kommt und Notfallpatienten sieht. Das ist bewusst so strukturiert. Da kann ich eben nicht sagen, okay, ich war doch jetzt einen Monat irgendwie mal in einem freiwilligen sozialen Jahr auf Station. Das geht nicht. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner, enger Korridor. Und da gibt es auch keine Wenn und Abers. Punkt.
Nee. Also das ganz können wir jetzt...
Ja.
Oh, das, das Notfallsanitätergesetz, ne? Das ist, macht das halt alles so einheitlich und das ist auch mal durchaus notwendig gewesen, dass wir sowas strukturiert haben. Ich würde das Ganze im Schnelldurchlauf echt mal durchgehen. Ne? Erstes Lehrjahr, wie sieht es da aus, beziehungsweise fängt das an? Ihr kommt natürlich zuerst in die jeweilige Rettungsdienstschule, ja, in die ihr geschickt werdet, macht dort theoretische und praktische Ausbildung, also lernt Anatomie, lernt ein bisschen Chemie, da geht es Diffusion, Osmose, Zellaufbau, was man nicht alles hat. Ja, dann geht es schon los mit lebensbedrohlichen Zuständen. Wir gehen, wie gesagt, vom Beispiel NRW jetzt hier aus, was das erste Modul ist. Und nach diesen ungefähr 9 Wochen, ja, geht es auch schon auf die erste Rettungswache. Das heißt, da dürft ihr schon das erste Mal tatsächlich mit einem Rettungswagen mitfahren, als dritter Mann, Frau, und dort eure Wochen fristen, also von der 10. bis zur 19. Woche. Und könnt dann quasi schon mal ein bisschen Rettungsluft schnuppern. Das ist ja schön, ja, wird euch bestimmt auch erstaunen. Ich gebe immer ein bisschen mit auf den Weg, dass ihr das, was ihr in der Schule lernt, ja, möglichst versucht anzuwenden. Und ohne jetzt uns Praktiker, die wir jetzt schon im Rettungsdienst lange arbeiten, niederzumachen, nicht immer alles so aus der Rettungswache mitnehmen. So, es gibt ja, ne, ich sage nur das Beispiel Louis und die Ampulle.
Genau.
Ja, dass ihr sowas nicht unbedingt macht. Also versucht trotzdem, das so zu benutzen. Verwendet Aufziehkanülen und so weiter. Fragt auch mal nach, ob ihr manuell Blutdruck messen könnt und nicht immer nur mit eurem Lifepack C3, was auch immer ihr auf dem Auto habt. Und ja, dann seid ihr schon drin. Und eventuell macht ihr noch ein bisschen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst, wenn ihr jetzt bei der Feuerwehr seid. Ja, und dann geht's auch schon in Urlaub und dann habt ihr schon die Hälfte des ersten Jahres rum. Na, dann geht's wieder in die Schule. Und dann auch wieder
ganz
die Lehre
großer, ganz großer Einschub. Und da sind wir wieder beim Thema, wie sehr befasse ich mich damit, worauf lasse ich mich ein. Ich sage das jetzt offen und ehrlich heraus. Es gibt durchaus Auszubildende, die ich kennengelernt habe, die frustriert waren, weil ihnen andere Erwartungen vorschwebten und auch in der Schule vermittelt wurden. Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid an einer Rettungsdienstschule. Da geht es um Notfallmedizin. Dort wird eben nicht gelernt, wie arbeite ich Husten, Schnupfen, Heiserkeit ab. Das merkt man auch. Die Notfallsanitäter, Auszubildenden, die kommen auf die Wache. Super engagiert, super aufgeregt, wollen jetzt was erleben, super in ihren Schemata drehen, diese perfekt abarbeiten, aber dann kommt einfach kein Patient, an dem man das anwenden könnte, sondern es ist einfach das stinknormale Tagesgeschäft. Und das kann durchaus zu Frustration führen. Und es ist auch Stand jetzt, natürlich jetzt 116, 117 ist ausgerollt und wird auch mehr beworben. Aber Stand jetzt sehe ich jetzt auch noch nicht mittelfristig die Entlastung, dass diese Bagatelleinsätze, nennen wir sie mal, sich da jetzt mittelfristig rausächsen werden aus dem Rettungsdienst. Das heißt, seid euch darüber im Klaren, dass da durchaus eine sehr große klaffende Lücke ist zwischen Theorie und Praxis.
Ich finde deinen Spruch immer ganz toll. Den nehme ich tatsächlich auch gerne mal immer so an unserem bei unserer Übergabe, wenn wir wieder darüber reden, mal, was habt ihr heute so gemacht und so was. Wir helfen mehr, als dass wir retten. Finde ich einen super Spruch. Ne? Das passt einfach zu Rettungsdienst, denn die Leute rufen nun mal, wenn sie nicht weiter wissen, wenn der Hausarzt nicht offen hat und die 116, 117 da jetzt auch nicht kommt, ne? Also der Bereitschaftsdienst, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, dann rufen die 112 eben an, dann kommt ihr und dann sagen die eben, ich habe seit 3 Tagen Schmerzen hier im Rücken, hinten in der Wirbelsäule, tut der ganz weh, ich sag euch. Ja, und dann steht ihr da und sagt so, okay, das hatte ich jetzt nicht, was soll ich machen? Also damit werdet ihr in Berührung kommt, definitiv. Aber zwischendurch gibt es dann auch mal Notfalleinsätze. Ne? Klar. Da hat man auch mal einen Herzinfarkt, da hat man auch mal einen Apoplex, also einen Schlaganfall. Und ja, aber ihr lernt eben auch so die Routine kennen. Ne? Und müsstet euch dann habt dann quasi noch die Zeit zu sagen, oh, ist lieber doch nichts oder ihr zieht es jetzt durch. Ne?
Genau. Apropos, also, wir ziehen das jetzt durch. Ich würde sagen, wir ziehen auch ein bisschen weiter.
Ja, wir ziehen auch ein bisschen weiter. Genau. Achso, jetzt rede ich mal so ein bisschen mehr.
Ja, du darfst, du lass den Christian jetzt mal wieder mehr reden. Also deshalb.
Na, echt? Ach was, nein, ich fand das letzte Thema, was wir in Folge 2 hatten, ja, Rettungswesen, das ist ja absolut dein Steckenpferd gewesen und da bist du voll drinne und da wollte ich auch gar nicht viel unterbrechen, weil ich hätte da auch nur Schwachsinn gelabert wahrscheinlich. Aber ich finde Ausbildung halt immer noch sehr interessant und weil ich auch Schüler habe. Die sich jetzt auch damit beschäftigen. Ja, dann geht's auf die Klinik irgendwann mal. Ihr macht Klinikpraktikum. Ihr macht aber nicht nur Klinik, sondern ihr geht auch in die Pflege rein. Was beim Assistenten übrigens früher nicht so war. Da hast du wirklich nur Notaufnahme, Intensivstation gemacht. Mittlerweile musst du dann auch pflegerisches Praktikum machen in der Klinik. Das heißt auch mal Bettpfanne und so weiter, Waschen der Patienten, gehört alles mit dazu. Psychiatrie-Praktikum. Auch da mit rein, ja, um dein Video wieder anzusprechen, Rettungssanitäter alleine auf der Psycho, auf der Psychiatriestation. Willst du mit mir Tischtennis spielen? Ja, und dann kommt ihr auch schon wieder, ne, in die Schule rein, dann geht's wieder auf die Lehrrettungswache. Das ist immer so ein Wechsel. Ihr habt übrigens zwischendurch auch mal Urlaub, ja, das muss man auch mal erwähnen. Und auch die Themen, die sind ganz interessant. Wie gesagt, ich empfehle euch wirklich diese PDF, die ihr euch da mal durchlesen könnt. Ihr geht in den OP rein, auf die Intensivstation. Ihr lernt sogar, das hat mir echt gefehlt, das hätte ich gern gemacht, Pädiatrie und Gynäkologie. Immer so ein Thema, was man früher in der Prüfung gesagt haben, hoffentlich ziehe ich dieses Thema nicht. Ja.
Prinzipiell auf Lücke gelernt.
Ist so. Ja, hat man einfach gesagt, die Themen, die ihr wirklich nicht mögt, die lernt umso intensiver. Genau. Und möglicherweise fahrt ihr auch schon mal dann im zweiten oder dritten Lehrjahr, spätestens im dritten auch schon mal als zweiter Mann mit, als Rettungssanitäter könnte man so sagen und seid dann schon ja voll mit nur einem anderen Kollegin drinne. Ne? Genau. Habt ihr auch so, ne? Oder? Ich weiß nicht.
Also es ist eigentlich ja gewünscht. Ich sag das halt aus meiner Sicht immer ganz ehrlich, das sind 3 Jahre des Lebens. Der wird den Rest seines Lebens genug fahren, der Auszubildende, als Notfallsanitäter. Das heißt, er kann auch 3 Jahre, ich weiß, es ist frustrierend, aber ich musste da auch durch, natürlich jetzt keine 3 Jahre, aber ich musste da auch durch, ruhig auch mal hinten sitzen und sich, wie gesagt, darauf fokussieren, sich nur um den Patienten zu kümmern. Denn, das darf man nicht vergessen, sobald er diese Funktion als Zweiter wahrnimmt, wird das vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Dann gerät er auch ein bisschen vielleicht so aus dem Fokus der Besatzung und so, weil er ein vollwertiges Teammitglied ist. Deshalb bin ich da eigentlich kein Fan von, zu sagen, dass man da als Zweiter fährt. Ich weiß, Personalsituation sagt da meist was anderes. Zum Thema noch, wo man dann mitfahren wird letztlich, also natürlich immer auf einem Rettungswagen, je nachdem, ob die Hilfsorganisation, die ihr euch ausgesucht habt, oder Feuerwehr oder sonst was groß genug ist, auch mal auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, bei uns zum Beispiel, ab Lehrjahr keine Ahnung was, und was man da euch eben so zutraut, Hubschrauber eher nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, komme ich nachher noch zu. Wollte ich nachher noch erzählen.
Der Christian Drehter, der dreht euch da was Spezielles. Das ist übrigens nochmal ganz kurz eingeschoben, auch etwas, was man bei der Bewerbung beachten muss, dass man sich über den Arbeitgeber informiert, auch hinsichtlich, was bietet der mir für Möglichkeiten. Ist das jetzt eine Landrettungswache mit einem Rettungswagen, der 3 Einsätze im Schnitt fährt? Da muss man sich fragen, möchte ich das als junger Adonis, als junger aufstrebender Notfallsanitäter, Auszubildender? Oder ist es da nicht vielleicht dann eher sinnvoll, irgendwo hinzugehen, wo man viel erlebt, wo ein hoher Anteil Notfallpatienten ist, wo man auch sehr viele Freigaben hat, das heißt, die Besatzungen sehr selbstständig arbeiten, sodass man sehr früh mit vielen Kompetenzen in Berührung kommt und eben Kompetenzerhalt, Kompetenzausweitung hat und entsprechend da hochqualifiziert rausgeht. Da muss man jetzt als Beispiel mal die klassische Großstadtrettung nehmen. Wenn halt keine Freigabe, wenn keine Medikamente, jetzt extrem Beispiel, keine Medikamente auf dem Rettungswagen sind, dann kann ich auch keine geben alleine. Das heißt, die Auswahl an Patienten, die ich jetzt wirklich alleine komplett abarbeiten kann und gleichzeitig noch Kompetenz erhalten kann, ist halt sehr gering. Ohne dass er direkt Notarzt ist, vor Ort ist, der dann alle Entscheidungen trifft und man selbst muss gar nicht mehr nachdenken. Deshalb, das sind alles Dinge, die sollte man aus meiner Sicht bei Ausbildungsbeginn auf jeden Fall berücksichtigen. Und da gibt's leider jetzt keinen Musterplan. Da muss man sich einfach schlau machen, vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, Connections herstellen. Genau.
Ja, es sei auch gesagt, wie damals schon bei Star Wars aus, große Macht folgt große Verantwortung, ja. Also wenn man eine Freigabe schon hat und nach Notfallsanitätergesetz, so wie Tanja Melzer uns das ja schon beiden immer schön beigebracht hat, dann eine Sache beherrscht, ne? Dass man das dann auch wirklich, ja, wirklich beherrscht und sich immer dem bewusst ist, ja, Freigabe schön und gut und dann könnt ihr Medikamente geben und dann könnt ihr mal, ne, eine Punktion irgendwo machen, aber ihr müsst auch damit rechnen, wenn das mal schief läuft, ne? Also ihr seid als Notfallsanitäter eben erstmal Chef und Verantwortlicher auf dem Auto, ja, bis der Notarzt eintrifft oder bis ihr in einem anderen Fall, wenn der Notarzt nicht verfügbar ist, dann in der Klinik seid. Und dann müsst ihr wirklich auf alles gefeit sein. Ein Job mit Verantwortung und eben, wie gesagt, nicht nur mit Sensationen, wie manche das gerne hätten, ne? Ah, Blaulicht fahren und hier Menschen aus großen Situationen retten. Nee, ihr habt auch echt eine Verantwortung dafür, ne? Auch für die Leute selbst teilweise, ne? Wenn die zum Beispiel zur Gefahr werden. Also das alles gehört zur Notfallsanität. Und ja, ich muss gerade mal auf unseren Plan so gucken. Ne? Ihr habt dann die Prüfung nachher dann gemacht. Das ist auch wirklich ein komplexes Ding. Ne? Prüfung, Notfallsanitäter kann man, soweit weiß ich's, auch nur 2-mal machen. Danach ist Schluss.
Danach müsste man nochmal von vorne anfangen.
Ja. Ne? Also strengt euch wirklich an. Ihr habt jedem Bundesland oder in mehreren Bundesländern zusammen immer die sogenannten SAAs. Die Standard, oh Gott, wie heißt das? Oder SOPs, in manchen nennen sie SAA, SOP.
Standard Operation Procedures, genau. Standard Arbeitsanweisungen.
Ach, das SAA ist deutsch, das ist wie DNS und DNA. Okay, gut, ja. Ja, man muss einfach nochmal dran. Ich kenne nur Standard Operation Procedures. Ich möchte sagen, so Mecklenburg-Vorpommern, bei uns sind das, glaube ich, so roundabout 144 Seiten mit Anweisungen, mit Algorithmen, also wie man immer welches Krankheitsbild abarbeitet, wie man Medikamente, was man da beherrschen muss und auch andere Sachen, wie zum Beispiel MANF, also Massenanfall von Verletzten. Das alles ist, darauf kann man überall googeln und sich runterladen und da schon mal reinschnuppern, wie das ist. Aber die müssen auf jeden Fall beherrscht werden. Ihr müsst also auch mal auf die Schnelle berechnen können und wissen vor allen Dingen, was ein Notfallmedikament in den Patienten, der 80 Kilo oder 85 Kilo ist, pro Kilogramm Körpergewicht reingespritzt werden kann. Gehört alles dazu. Also Leute, ist nicht einfach mal so Zuckerschlecken, so eine Ausbildung. Deswegen seid euch dem immer bewusst, wenn ihr euch dafür wirklich entscheiden wollt. Gott, das, genau. Das klingt so, als ob wir das schlecht reden wollen, aber es ist einfach ein verantwortungsvoller Beruf und es ist eine echt anspruchsvolle Ausbildung, wo man jetzt nicht mal so auf salopp gesagt rumpimmeln kann.
Ne? Genau, das spätestens, wenn es um Medikamente geht, da ist halt wirklich nicht rumpimmeln. Da muss man dann echt was drauf haben und das wird aber auch alles beigebracht. Also wenn ich da irgendwie höre, wie die Notfallsanitäter Auszubildenden bei uns im ersten, zweiten Lehrjahr reden über, das wirkt doch an dem und dem Rezeptor ganz genau und ist ja das und das pharmazeutisch, einem das aufdröseln, muss ich sagen, Respekt so. Aber genauso muss es sein. Und ganz wichtig natürlich aber auch die Motivation, das regelmäßig zu erhalten, das Wissen, indem man eben auch nach der Ausbildung noch sich das ab und zu nochmal reinliest. So habe ich das auch immer gemacht, mache ich das auch immer noch. Wenn mich irgendwelche Sachen interessieren, dann lese ich mich da nochmal rein Und dann habe ich es halt gespeichert auf der Festplatte.
Ja, ich habe zum Beispiel dafür immer, und das finde ich immer ganz toll, um auch aktuell zu sein, das Rettungsdienstmagazin, das kriegt man jeden Monat, interessiert sich immer, oder die machen wirklich viele coole Artikel, beschäftigen sich mit Studien, beschäftigen sich mit all dem, wenn es um Rettungsdienst geht, und testen auch mal gewisse Produkte beispielsweise und sagen, wie das ist. Aber nach der Ausbildung, wenn ihr alles fertig seid, ihr seid im Beruf drin, ist es auch so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Luis, man muss immer gewisse Pflichtstunden an Ausbildung, Fortbildung leisten. Bei uns ist es so, es gibt andere Bundesländer, die das nicht unbedingt vielleicht vorschreiben oder Stunden vorschreiben. Bei uns ist es wirklich in der Hansestadt so, dass wir mindestens 30 Fortbildungsstunden jedes Jahr leisten müssen. Teilweise sogar ist vorgeschrieben, dass die von der Berufsfeuerwehr bei uns veranstaltet werden, gemacht werden müssen. Und dann gibt es noch so Zusatzdinger, dass man zum Beispiel mit auf Events ist. Das kann man sich anrechnen lassen. Oder selbst irgendwo auch Ausbilder ist noch für Erste Hilfe oder für Sanitätsdienst, da kann man auch sich was anrechnen lassen. Lernen hört nicht auf. Ne? Und vor allen Dingen lernt ihr nachher in diesem Beruf auch immer wieder was. Also ich habe Kollegen, die sind jetzt über 15, 20 Jahre in diesem Beruf als Rettungsassistent oder sogar schon Notfallsanitäter, und die sagen immer wieder mal, Mann, heute habe ich wieder mal was dazu gelernt. Also dieser Beruf wird nicht langweilig. Ja, und das finde ich, das ganz Gute. Das ist mittlerweile die Standardantwort, wenn die Presse fragt, warum sind Sie eigentlich im Rettungsdienst? Weil dieser Beruf einfach nicht langweilig wird. Ja,
und das ist tatsächlich, klingt so logisch, aber das kann man wirklich erst erfassen, wenn man dann wirklich mal auf so einer Wache ist, diesen Melder am Gürtel hat. Und das ist, ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, das ist ja so negativ konnotiert, aber einfach dieses Aufgeregtsein, weil du weißt nicht, du weißt, es wird was passieren, aber du weißt nicht, wann es passiert und was passiert, in welchem Umfang. Und das ist halt dieses Aufregende, so dieses, und dann geht der Melder und ist es wirklich so, aufregen, okay, was ist es, wo geht's hin? Das ist, das ist wirklich unbeschreiblich, das muss man mal erlebt haben.
Letztens gehabt, ganz normaler Tag, man trinkt Kaffee mit dem Kollegen, quatscht noch ein bisschen, sogar so Dummfug und sowas, ach, heute werden wir wieder bestimmt 3 Blutdruckpatienten haben und so, dann geht der Pieper, steht so drauf, Verkehrsunfall, Bus gegen PKW, ganz leicht und so weiter, du fährst hin und siehst 2 Straßenbahnen ineinander gekracht, 14 Verletzte, und denkst nur so, verdammt, und wir sind die Ersten.
Das ist halt der Klassiker. Das ist Überraschung des Rettungsdienstes. Da gibt es auch Kollegen, die mir erzählt haben, fahren nachts in die Diskothek, Zuschauer einer Schlägerei, eine verletzte Person, kommen dahin, 30 verletzte Personen. Ist natürlich blöd dann als einleinziger RTW, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Darüber reden wir wahrscheinlich dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge. Da machen wir so ein bisschen Einsatztalk, Rettungsstory-Talk, und werden dann so ein paar interessante Geschichten aufarbeiten. Jetzt sind wir jedenfalls fertig mit unserer Ausbildung, und jetzt lässt sich schon erahnen, warum der Notfallsanitäter eher ist, was für Leute ist, die wirklich im Rettungsdienst für immer bleiben wollen und der Retz dann eben nicht. Ausgenommen Hessen. Hessen ist eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob es mehrere Ausnahmen noch gibt. Von Hessen weiß ich ganz konkret. Mit dem Rettungssanitäter kann ich Krankentransportwagen fahren. Also das niedrigste Blaulichtfahrzeug, kann man sagen, so im Rettungsmilieu. Im Prinzip Verlegungen von Patienten, die nicht intensiv medizinisch betreut werden müssen, die vielleicht nur Sauerstoff brauchen und vielleicht nur eine Sättigung gemessen kriegen müssen. Also nichts, wo keine große Medizin gemacht werden muss, die nur transportiert werden müssen, eben unter medizinischer Aufsicht. Und Rettungswagen kann man fahren. Verantwortlich ist hier bei der Notfallsanitäter, und dann ist auch schon vorbei. In Hessen könnte man jetzt sogar noch Notarzt-Einsatzfahrzeug fahren. Ich glaube, ab 2 Jahren Berufspraxis geht das als Rettungssanitäter. Da darf man auch schon als Rettungshelfer auf dem RTW fahren tatsächlich. Aber dann ist Feierabend, das heißt Rettungshubschrauber, Intensivtransport, Auslandsrückholdienst, Leitstelle bei einer Berufsfeuerwehr oder Rettungsleitstelle bei einer Hilfsorganisation, all das ist exklusiv dem Notfallsanitäter vorbehalten. Und das ist es halt. Also wenn man dann wirklich mal irgendwann sagt, ich habe jetzt Lust, ich will jetzt auf einen Rettungshubschrauber, ich will jetzt diesen Hemscrew machen, dann muss man Notfallsanitäter sein. Und das ist halt doof, wenn man als Rettungssanitäter, also Ewigkeiten sich auf diesem Rettungssanitäter ausgeruht hat, weil man immer gesagt hat, ja gut, so viel weniger verdient man ja nicht, und eigentlich ist man ja ganz zufrieden, und merkt dann irgendwann so mit 30, 35, nö, eigentlich will ich jetzt doch irgendwie mich ein bisschen weiterentwickeln, dann halt nochmal eine 3,5-jährige Berufsausbildung oder 5 Jahre Berufsausbildung berufsbegleitend zu machen, ist halt unter Umständen too much. Also wirklich, das sage ich jedem, wer wirklich der felsenfesten Überzeugung ist, er möchte sein Leben im Rettungsdienst verbringen, Notfallsanitäter und nichts anderes.
Ja, ist so, wenn Notfallsanitäter da stehen, euch einfach alle Türen offen. Luis hat es ja auch schon gesagt, ne, der Rettungstransporthubschrauber oder Rettungshubschrauber, der ITH. Da könnt ihr also, wenn ihr dann noch so eine kleine HEMS-Ausbildung gemacht habt, dann mit in die Lüfte euch abheben. Ihr könnt in die Bergrettung gehen, ihr könnt in die Wasserrettung gehen. Gibt es nämlich auch schon mittlerweile Grundvoraussetzungen, Notfallsanitäter, Notfallsanitäter, wenn ihr dann auf dem Turm auch wirklich der Verantwortliche sein sollt. Ihr könnt ITW Fall, also Intensivtransportwagen. Ihr könnt in den Rückholdienst, fliegt vielleicht mal ins Ausland irgendwo auf einem großen Flugzeug und betreut da Patienten. Ihr seid natürlich auf dem Rettungswagen mit unterwegs. Ihr könnt eventuell nachher auch in die Leitstelle. Ja, mit genügend Berufserfahrung geht auch das. Und viele, viele andere Sachen. Aber was manche auch nicht wissen, auch Notfallsanitäter werden mittlerweile in Kliniken eingestellt. Und zwar nicht für den Rettungsdienst, sondern in der Notaufnahme beispielsweise können Notfallsanitäter nämlich auch arbeiten. Ja, sehe ich immer wieder, die Kolleginnen und Kollegen gucken dann so auf die Schilder immer gerne mal so, ach, guck mal hier, Notfallsanitäter. Ja, das geht nämlich auch, das ging mit dem Assistenten, naja, nicht unbedingt in Kliniken, aber auch jetzt geht es auf jeden Fall, bloß als Notfallsanitäter hat man da auch ein paar mehr Rechte. Ne? In Hessen hast du ja gesagt, ne, NEF fahren, ne? Da darf man es als Rettungssanitäter auf jeden Fall, aber das NEF ist sonst eigentlich den Notfallsanitätern vorbehalten, beziehungsweise Assistenten, sofern es sie noch gibt, so wie mich.
Das NEF ja. Ist übrigens das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ah. Also man fährt quasi den Notarzt an der Stelle und genauso sieht das aus.
Ich glaube, die NAWs, gibt es noch NAWs, also Notarztwagen, das heißt also Rettungswagen mit dem Notarzt?
Ich meine, in Berlin gibt es tatsächlich welche, aber ich glaube auch hier geht man tatsächlich dazu, dass man sagt, das sollen eigentlich alles Notfallsanitäter sein. Also wirklich, wenn man im Rettungsdienst vorhat, länger zu bleiben und nicht eigentlich das nur nebenbei macht, so wie ich oder so, dann die höchste nichtärztliche Qualifikation muss man dann anschreiben. Das ist nun mal der Notfallsanitäter. Das haben wir jetzt, denke ich, auch oft genug hervorgehoben an der Stelle. Man kann es aber nicht oft genug sagen. Ganz wichtig ist auch, und da zeigt sich dann wieder Augen auf bei der Arbeitgeberwahl, natürlich eine Landwache zum Beispiel jetzt in den Bergen mit dem RTW, der 12 Stunden vielleicht im Dienst ist und so und einem Rettungswagen nur, die wird einem keinen Rettungshubschrauber bieten können. Da muss man dann eben gucken, okay, das habe ich zum Beispiel die Vorteile jetzt, ich sage es mal ganz konkret, Johanniter Unfallhilfe in Köln, da habt ihr alles. Also die haben eine Leitstelle, die haben einen Auslandsrückholdienst, die haben ITWs besetzen, die besetzen RTH, die besetzen Notarzteinsatzfahrzeuge, Rettungswagen, alles, Intensivtransportwagen, alles querbeet. Da kann man sich eben in alle Möglichkeiten entwickeln und das ist eben ganz wichtig, man kann dann eben auch so Stufen aufbauen für sich. Und dann sagt man, okay, ich bin jetzt ganz frisch, dann fange ich erstmal auf dem Rettungswagen an, dann möchte ich irgendwann mal NEF, also Notarzteinsatzfahrzeug fahren, dann möchte ich auf den Hubschrauber, dann möchte ich Intensivmedizin machen, dann will ich in den Rückholdienst. Das kann man so durcheskalieren. Auf einer Landwache mit einem Rettungswagen gibt es diese Stufen nicht. Dort ist man dann Notfallsanitäter und dann kommt erstmal lange nichts. Und darüber, finde ich, muss man sich auch im Klaren sein, dass dass jetzt eine unglaublich breite Pyramide ist, wo es ganz viele Ebenen gibt, wo man sagt, okay, da kann man sich immer wieder weiterentwickeln, wie bei der Feuerwehr, wo man dann, ich glaube, es ist Brandmeister, Unterbrandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister, das ist im Rettungsdienst nicht. Man ist Notfallsanitäter und dann ist fertig aus. Und da kommen auch keine großen Gehaltssprünge mehr. Hm. Und ganz wichtig, das wird man auch oft gefragt, man kann natürlich sich das für Medizinstudium anrechnen lassen, dass man da eine bevorzugte Behandlung bekommt in der Auswahl unter Umständen. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Fortbildung macht. Das wird auch gefragt tatsächlich und dann Notarzt ist. Nein, wenn man Notarzt sein möchte, dann muss man Medizin studieren. Das sei an anderer Stelle jetzt drauf verwiesen. Das geht nicht. Punkt. Ja. Das Einzige, was als Notfallsanitäter noch geht, ist der Praxisanleiter. Das heißt, dass man ausbilden kann. Desinfektor und solche Geschichten, organisatorischer Rettungsdienst, aber es geht auch als Rettungssanitäter. Aber jetzt alles nichts, wo man sagt, da kämen jetzt noch riesige Gehaltssprünge. Das Einzige, was tatsächlich noch geht, ist, wenn man irgendwie sich eine Führungsposition entwickeln will, ist, dass man Rettungsdienstmanagement studiert. Das ist wohl extra auch für den Notfallsanitäter geschaffen und auch Zugangsvoraussetzungen. Aber auch da muss ich sagen, also die Wachleiter, die ich jetzt so kennengelernt habe, die sind eigentlich alle so hochgezogen, die waren irgendwie schon ihr ganzes Leben bei der Organisation und sind dann da irgendwie reingekommen. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt studiert hatten. Ist jetzt auch kein Muss. Aber da gibt es eben nicht so viele Stellen. Also das muss einem auch im Klaren sein. Da gibt es jetzt nicht 50 verschiedene Chefs, wo man dann sagt, okay, der ist auch bald weg, dann kann ich da rein mich entwickeln. Das ist leider nicht so.
Ja. Ich kenne so tatsächlich einen Fall, das war noch ganz witzig, von einem Kollegen. Ich kann es gar nicht mehr ganz wiedergeben, wie er es gemacht hat, aber es gab so ein Ding zwischen, da ist er irgendwie zwischen die Schweiz und Deutschland gereist und hat dadurch dann irgendwann seinen Notfallsanitäter bekommen, weil die Ausbildung in der Schweiz anders ist als in Deutschland. Ist aber jetzt auch kein Paradebeispiel, dass man das machen kann. Also versucht bitte nicht mit irgendwelchen lustigen Tricks da Notfallsanitäter zu werden, sondern macht das schon auf dem ordentlichen Weg, weil wir finden das gut, wenn Leute auf dem RTW sitzen, dass die auch wirklich Ahnung davon haben. Und auch international habt ihr mit dem Notfallsanitäter weitaus mehr Möglichkeiten. So ein Rettungssanitäter ist, das muss man jetzt leider so sagen, international gesehen nischt.
Ne? Der ist halt, das muss euch im Klaren sein, den Rettungssanitäter gibt es auch wirklich nur in dieser Kürze, weil es eben damals den Zivildienst gab. Man musste ja eine Alternative anbieten, eben zum Wehrdienst. Und dann ein Jahr, hat jetzt die Herausforderung, in einem Jahr jetzt jemanden zu qualifizieren, dass er dann auch nicht das ganze Jahr mit Ausbildung nur beschäftigt ist, sondern auch noch was leisten kann. Also hat man diesen Rettungssanitäter geschaffen, deshalb würde er sich auch nie wegrevidieren, solange es irgendwie Bundesfreiwilligendienste gibt oder freiwillige soziale Jahre gibt. Eigentlich ist er nur für genau solche Geschichten, dass man ein Jahr im Rettungsdienst ist und dann dort eben schnell qualifiziert ist, damit man schnell Arbeit leisten kann und gut ist. Also der ist nicht fürs Leben ausgelegt. Dafür gibt es ganz klar eben diesen Notfallsanitäter. Was aber durchaus sinnvoll ist, das machen auch ganz, ganz viele, dass sie erst ein FSJ machen, gucken sich das an, ganz entspannt, ist Rettungsdienst was für mich oder eben doch nicht und machen dann die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und da muss man noch kein großes Bewerbungsverfahren jetzt mehr ganz groß durchlaufen, sondern der Arbeitgeber kennt einen und der will einen ja dann meistens auch, weil das ist natürlich, die eigenen Leute sind einem ja immer lieber an der Stelle. Und worauf wir dann jetzt, bevor wir wieder... Nein, der Christian meldet sich.
Ich wollte noch was sagen. Ja. Du hast ja gesagt, die Entwicklungsmöglichkeiten sind ja limitiert. Ne? Also man kann noch Wachleiter werden und noch ein paar Führungspositionen einnehmen. Nebenbei könnt ihr euch natürlich auch noch weiter qualifizieren zu Medizinproduktebeauftragten, vielleicht auch im Qualitätsmanagement, so den einen oder anderen Taler mit dazu in Verantwortung zu haben. Aber es ist halt limitiert. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich auch noch dazu sagen wollte. Ist aber egal, aber bezüglich des Paramedics, das ist halt international, der Notfallsanitäter ist für euch erst die Öffnungstür, wenn ihr auch international irgendwie mal woanders hinziehen wollt. Und da gibt es tatsächlich dann nur diese Ausbildung Paramedic, da müsst ihr trotz Notfallsanitäter tatsächlich noch eine extra Prüfung machen. Aber auch nur mit dem Notfallsanitäter geht das. Das heißt, ihr könnt nicht vom Rettungssanitäter, da gibt es nur diesen IMTB und 1-Status, aber der bringt euch leider auch im Rettungsdienst, zum Beispiel in London, nicht viel weiter. Da muss man schon so Notfallsanitäter sein und diesen P-Status haben und den bekommt man eben nur als Notsan. Wir wollen das Thema sogar ansprechen und zwar Geld. Haben wir ja kurz mal schon irgendwo immer mal angezeigt. Aber wie sieht's denn mit dem Gehalt aus? Und da können wir tatsächlich offen drüber reden, denn das ist auch alles öffentlich ausgeschrieben und ich habe mir tatsächlich mal so ein paar Tabellen rausgeholt. Es gibt natürlich so die TVÖD-Tabelle, ne, für den öffentlichen Dienst. Da kann man schon ganz genau erfahren, was man nachher so in den Landkreisen, in den Städten und so weiter im jeweiligen Bundesland dann verdient. Wir haben uns das mal von den Johannitern rausgeholt. Ne? Ich gucke jetzt mal so in die Tabelle. Für die Notfallsanitäter oder gehen wir auf die Rettungssanitäter erst ein? Was sagst du?
Für mich ist es tatsächlich wurscht. Rettungssanitäter kann ich ganz kurz sagen. Also im FSJ bekommt man eine Aufwandsentschädigung, es ist ja freiwillig. Das sind so roundabout 450 Euro im Monat. Ist ein gutes Gehalt, wenn man noch zu Hause wohnt und noch nie Geld verdient hat. Genau. Wenn man dann Vollzeit arbeitet, kann ich tatsächlich offen gestanden nichts. Ich meine, bei mir waren es so um die 1,8 brutto. Passt das noch? 2,2, 1,8 irgendwie so?
Ja, genau. Wenn ich jetzt mal so reingucke bei uns, den Johannitern, ist es ja nach AVJ so, dass du in Stufe 1 2021 jetzt so um die 2.600 Euro brutto bekommst an Grundgehalt. Dazu kommen dann noch so Zusätze, Nachtdienst, Wochenendarbeit, ne, Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit und noch etliche andere Zuschläge, die man da so bekommt. Darauf kann man sich schon mal einstellen. 2,6 brutto, da muss man noch ganz viel abziehen von, ne? Aber da kommst du ja so auf 1,7, 1,8 netto, ne, was du dann so wirklich aufs Konto bekommst.
Genau, das war die Zahl, ja.
Ja, je nachdem was. Das sind jetzt, wie gesagt, keine Zahlen. Das ist jetzt auch Einstiegsgehalt, worüber wir jetzt mal gerade reden und das auch sagen können, weil es eben öffentlich überall drinsteht. Da könnt ihr euch aber auch immer informieren. Als Assistent käme ich jetzt dann, wenn ich noch in Stufe 1 wäre, meine 2021, meine 2,8 brutto und mittlerweile dann jetzt im 2021 beim Notfallsanitäter sind es 3023 brutto. Hier jetzt laut Tabelle, so wie ich das hier gerade sehe, in der Stufe 7. Ist immer auch ein bisschen Verhandlungsbasis, muss man auch ein bisschen beim Bewerbungsverfahren nachher, oder beziehungsweise wenn man dann voll durch ist, dann auch ein bisschen verhandeln mit dem Arbeitgeber. Da wollen wir euch gar nicht reinsprechen. Aber so habt ihr mal eine Hausnummer. Wie gesagt, es unterscheidet sich immer von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation oder von Unternehmen zu Unternehmen. Da müsst ihr euch selbst schlau machen, aber auch ein bisschen stark machen, dass ihr da genügend rauskommt. Und somit habt ihr aber jetzt schon mal so einen Richtwert, was ihr nachher verdienen wollt. Und es ist auch so, dass, ich denke mal, das willst du jetzt bestimmt auch erzählen, dass man manchmal auch im Rettungsdienst nicht nur einen Job hat, nicht nur den Rettungsdienst, oder?
Also man muss ganz klar sagen, im Rettungsdienst wird man nicht reich und man macht diesen Beruf auch nicht, um reich zu werden. Hm. Das ist eine ganz einfache Sache. Und deshalb ist es tatsächlich aber so, dass ich sehr viele Kollegen kenne. Das ist aber jetzt kein exklusives Rettungsdienstproblem, auch bei Berufsfeuerwehren und so. Durch diesen Schichtdienst, dadurch, dass man natürlich mehr als 8 Stunden arbeitet, hat man natürlich weniger Arbeitszeit pro Woche effektiv. Das heißt auch mehr Freizeit. Das heißt, viele bauen sich da wirklich ein zweites Standbein auf und haben nebenbei noch irgendwelche Betriebe am Laufen, um dann eben entsprechend sich das Polster ein bisschen aufzubessern. Das darf man nicht vergessen. Also wie gesagt, man wird da jetzt nicht stinkreich an der Stelle. Man kann aber durchaus trotzdem ein vernünftiges Leben führen. Und man darf halt nicht vergessen, wir sehen ja den Christian, nein, man darf ja nicht vergessen, dieser Beruf ist, das sieht man jetzt wieder, absolut krisensicher. Mhm. Es wird immer gebraucht, ja. Und das überwiegt halt auch meines Erachtens auf jeden Fall. Und eben auch, dass Christian hat es schon angedeutet, diese AVRJ, das ist zum Beispiel die Arbeitsvertragsrichtlinie der Jonita.
Genau. Mhm.
Und man merkt da schon in sehr vielen Dingen, dass da eine Hilfsorganisation hintersteckt. Ja, also sehr viele Dinge, wo man jetzt sagt, okay, das würde man jetzt in der freien Wirtschaft vielleicht nicht so erwarten, dass das so möglich ist, aber es geht da schon sehr um den Menschen. Also ich sag mal, ja, man ist da schon wirklich wirklich gut aufgehoben. Da überwiegen dann andere Benefits an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn man wirklich jetzt vorhat, Porsche zu fahren, dann nicht Rettungsdienst. Dann es sei denn, ich glaube, wenn man das geschickt anstellt, zur Berufsfeuerwehr Stuttgart geht, ich glaube, die haben tatsächlich so als Gag von Porsche einen Cayenne bekommen, als Notarzt-Einsatzfahrzeug. Dann kannst du Porsche fahren.
Ja, kannst du es machen, ja. Ansonsten fährst du halt bei uns zum Beispiel Mercedes, Sprinter als Rettungswagen oder eben Vito auf dem NEF, ja. Nee, ich habe zum Beispiel auch einen Zweitjob. Ich habe eigentlich ja mal angefangen mit meiner Selbstständigkeit als Moderator und DJ und Veranstaltungstechniker. Und bin dann erst in den Rettungsdienst, einfach weil ich es machen wollte. Wie Luis schon sagte, das ist ging jetzt erstmal nicht ums Geld, obwohl ein bisschen schon, die Krisensicherheit hat mich da auch hingeführt, dass man immer noch mal ja einen Job hat, erstens, wo man auch noch ein bisschen in die Rente einzahlt. Ja, da muss man auch mal dran denken. Und eben auch was als Backup zu haben, ja, wenn ich und das war sehr gut. Es kam plötzlich die Corona-Krise und man gucke sich jetzt an, wir DJs und Veranstaltungstechniker sitzen seit über 1,5 oder 1,25 Jahren auf dem Trockenen.
Ja. Und müssen jetzt schon Podcasts mit Luis machen.
Ja, kann man sehen. Also wir machen nichts anderes außer Livestreams. Ich komme jetzt auch gerade von 2 Livestreams, die ich gemacht habe für andere und das geht halt nicht mehr anders, ne? Aber wie gesagt, das ist ein echt todsicherer Job in wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, macht euch dem bewusst, dass ihr eben menschlich arbeitet. Aber wie Luis schon sagte, ich finde das bei Hilfsorganisationen eben ganz gut. Man merkt es anhand dessen, was man noch zusätzlich so an Leistungen bekommt, dass die schon sehr doll auf den Menschen gucken. So, jetzt haben wir euch echt 1,5 Stunden zugelabert mit allem Möglichen. Aber ich fand, das war ein gutes Thema und ich finde es auch gut, dass wir das mal so ausführlich gemacht haben. Es werden einige von euch wieder sagen, nicht so lang. Aber viele finden das ja gerade gut. Also ich erinnere mich an die Spaziergängerin, die sich immer 2 Stunden mit uns beschäftigt.
Genau. Ja,
haben wir nicht ganz geschafft, aber dann hörst du dir einfach nochmal den ersten Podcast an und dann bist du bei 2,5 Stunden und hast ganz viel Luft geschnuppert. Ja, Luis, es war mal wieder eine Freude. Wir haben uns echt mit einem coolen Thema auseinandergesetzt und ihr könnt uns natürlich wieder eure Feedbacks schreiben, uns abonnieren, uns ganz tolle Sachen erzählen oder auch Kritik. Wir sind sehr gespannt. Haben wir irgendwas vergessen? Dann haut's uns in die Social-Media-Kanäle und ja, entschuldigt nochmal, dass wir so lange gebraucht haben, bis jetzt der nächste Podcast rauskommt. Wir konnten den Sonntag nicht ganz einhalten mit mittags, aber dafür kommt er jetzt um Mitternacht raus und beim nächsten Mal versuchen wir wieder pünktlicher zu machen. Was machst du morgen?
Ich habe jetzt erstmal frei bis Donnerstag. Ab Montag nächster Woche geht die Uni wieder los. Also nach dem vierten Podcast geht es wieder los mit der Uni. Auch von meiner Seite aus, ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche. Teilt, sagt es gerne weiter. Wie gesagt, wir sehen jetzt auch tatsächlich, dass die Aufrufzahlen, hat der Christian mir vorhin gesagt, stark gestiegen sind. Das freut uns natürlich. Das war jetzt ein etwas trockenes Thema vielleicht. Den einen oder anderen wird es aber hoffentlich interessieren. Ich meine, der Rettungsdienst, da wird vieles davon schon kennen. Vielleicht auch besser kennen und deshalb schreiben. Aber natürlich immer gerne. Und uns war das jetzt wichtig, das wie gesagt einmal abgearbeitet zu haben, damit wir jetzt das wirklich so als State of the Art nehmen können. Jetzt immer sagen kann, hört euch diese Folge an, dann wisst ihr das alles. Und ja, ab nächster Woche wird es dann auch wieder lustiger und vielleicht auch ein bisschen entspannter und nicht so durchstrukturiert. Das war jetzt schon sehr adrett. Ihr könnt uns trotzdem mal sagen, wie ihr diese Folge jetzt gefunden habt. Vielleicht auch im Vergleich zu den anderen. Wie gesagt, wir lieben es oder wir saugen das auf in uns, dieses Feedback. Wir brauchen es einfach.
Wir brauchen es.
Und in diesem Sinne verbleibe ich mit diesem unglaublich guten Wortwitz von Christian. Der Rettungsdienst ist ein todsicherer Job.
Das ist er wirklich. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Euer Chris und Luis. Ciao.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.